Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe Radio RTW im Jahr 2025. Ein Jahr, in dem wir öfter gesendet haben, als hier in Uttebrücks das Team gewechselt hat. Ein Jahr, in dem wir alle drei die Tour de France verpasst haben. Tobi und ich aus zeitlichen Gründen, Max wegen eines peinlichen Fahrfehlers. Ein Jahr, in dem wir herausgefunden haben, dass ich so viele Radrennen gewonnen habe wie Jumbo Schreiner, in dem wir mit Haftrichter Hajo diskutiert und mit Lennart Kemner im Rhythmus der Sonne philosophiert haben. Wir haben geknaubt, uns mit der hanseatischen Deichmafia überworfen und uns vom Zahlenraum 1 bis 100 zum Baustellen-Einmal-1 vorgekämpft. Und herausgefunden, dass Tobias Knaub für seine Laufente Lothar ähnlich innige Gefühle hegt wie Max Walscheid zu Bjarne Riis. Und nun zurück in die Gegenwart, wo bereits kurz vor dem Heiligen Abend der Retter geboren wurde. Im Stall zu Namur ward im Cyclocross der Erlöser geschickt. Trotz einiger Streitigkeiten mit dem einen oder anderen aufmüpfigen Hirten und einem Szenario, in dem der Esel gefehlt und der Ochse nur auf Mathieu van der Poels Lamborghini zu sehen war, gewann der niederländische Messias ein packendes Rennen und sorgte dafür, dass sich Radsportfans auf dem ganzen Planeten mal wieder spürten. Halleluja. Und jetzt wird's besinnlicher als die Christmesse. Fackelt die Weihrauchfässer an, gießt euch einen leckeren Schluck Messwein ein und zieht euch das Priestergewand in die Po-Ritze. Am Mikrofon auch heute wieder eure Radsport-Rabbis Richard Weizheimer,
Tobias Knaup
und Max Walscheid. Junge, Männers. Junge, ich werde ja schon schwer belastet im Intro, du.
Ja, das fängt natürlich hier gleich herrlich an. Wie ist es euch?
Bei mir ist privat viel passiert die Woche. Oh. Also war viel Aufregung.
Max, wie ist es bei dir?
Auch viel Aufregung, aber weniger im privaten Bereich. Deshalb gerne mal bei Tobi reinstarten.
Ja, Tobi, was ist denn da los? Ist geheiratet, oder was?
Ja, einmal
wird... Ist das Wachs ausgegangen?
Ja.
Hast du auf dem Trockenen gesessen?
Nee, auf dem Trockenen tatsächlich auch nicht, denn gestern hatten wir aufgrund einer undichten Leitung am Spülkasten so Wassereinbruch in der Küche.
Oh.
Ja. Mhm. Das musste ich dann. Ja,
kannst du beim Handwerker direkt mal mit deiner Latteart überzeugen.
Ja. Nee, das habe ich per Ferndiagnose erstmal das Wasser abstellen lassen. Und dann heute.
Da hat der Arim sich erstmal einen Blaumann angerufen und genau. Zum sogenannten Hörer gegriffen.
Nee, der Tobias hat ja, offensichtlich hat er ja Leute dafür, die ja, für ihn das Wasser
Leute.
Abstellen.
Ich habe Leute dafür.
Ja.
Denen das halt auch aufgefallen
okay,
ist.
Okay, also wir halten fest, erstmal einen Wasserschaden hast du gehabt. Was ist noch passiert?
Meine Identität wurde benutzt, um Verträge im Internet abzuschließen. Und dann stand so ein GLS-Mann vor meiner Tür und hat gemeint, hier ist ein Paket für dich, aber ich wurde eben auf der offenen Straße schon abgefangen und da hat jemand einen gefälschten Ausweis von mir gezeigt und hat sich als mich ausgegeben und wollte eben dieses Paket, wo vermeintlich ein Handy drin war, schon abnehmen.
Junge.
Dem GLS-Mann
was?
Allen Ehre. War der halt stutzig und hat er gesagt, ja, ich muss das persönlich an der Tür übergeben. Ich glaube nicht, dass du das bist. Dann ist der Typ halt auch von dannen gezogen. Der GLS-Mann kam fragend zu mir zur Tür und hat gemeint, hast du da bestellt? Habe ich gesagt, nee, ich bin da nicht Kunde. Was soll der Kram? Ja. War lustig.
Ja, meinst du auch einen Podcast, der Typ, der deine Identität gestohlen hat? Oder?
Weiß ich
vielleicht
nicht.
Vielleicht gibt es noch einen zweiten Tobias Knaub. Ja, und dann bist du
es
zur Polizei, oder was?
Es gibt tatsächlich einen zweiten Tobias Knaub, der hat auch mal eine Firma für mehrere Milliarden verkauft. Aber das bin ich leider nicht.
Verdammt, ja, ist schade.
Ja, vielleicht dann mal Identitätsdiebstahl andersrum probieren, Tobi.
Ja, ist echt so. Kannst du ja mal gucken, ob du dann vielleicht was von der Firma oder so oder von den Sachen abbekommst.
Ja, das ist passiert.
Noch irgendwas mit Radsport oder da eher still gewesen?
Ja, aber ich muss jetzt nochmal gerade nachfragen.
Kfz-Mechatroniker bin ich gewonnen, denn ich habe unserem Vito hab ich ein neues Radio gegönnt. Aber für die Rückfahrkamera brauche ich noch ein bisschen Zeit.
Stark, Tobias, ne? Ist ja. Stark.
Aber du hast den Fake-Tobias-Knopf, den hast du noch mit eigenen Augen gesehen, oder was?
Nee, den hat nur der GLS-Paketbote gesehen. Den hat er mir dann auch beschrieben. Und ich bin jetzt im Anschluss, habe ich halt beim Handy-Anbieter angerufen, habe da schon alles widerrufen und gesagt, das bin ich nicht, das war ich nicht. Kam dann auch noch dabei raus, dass irgendein Konto bei der Sparkasse von mir eröffnet wurde, bin ich auch nicht Kunde.
Ja, ich wollte dir Max ein neues Handy zu Weihnachten schenken, habe ich das mal ausprobiert. Ich weiß ja alles über dich. Sorry nochmal für den unnötigen Stress.
Nee, und sonst noch Anzeige bei der Polizei, aber mir ist ja theoretisch noch kein Schaden entstanden. Ich habe jetzt prophylaktisch habe ich schon mal alles angezeigt, was nicht auf drei auf dem Baum ist. Es gibt eine Anzeige.
Anzeige ist raus. Ja, okay. Also bei Tobi war privat viel los. Max war im Trainingslager. Ich habe schon herrliche Fotos haben wir in unsere Gruppe geschickt bekommen. Wie war es? Wie sind die neuen Teamkollegen? gab's gut bessere Verpflegung als in anderen Teams, weil ihr einen Supermarkt als Sponsor habt? Oder, ja, keine Ahnung, wie war generell so der erste Eindruck?
Richtig gut, muss ich sagen. Also es war so das große Besteck, könnte man sagen, hat das Team aufgefahren. Also es waren über 200 Leute da, wir hatten fast das ganze Hotel alleine. Alle drei Teams, Männer, Frauen, Development, war schon extrem voll, auch jetzt extrem vollgepackte Tage, aber ich muss sagen, schon eigentlich alles geil. Also es war jetzt kein Meeting oder keine Maßnahme oder sowas, wo ich sagen würde, das hätte man sich irgendwie sparen können, sondern das war alles gewinnbringend und auch wirklich gutes Setup für Leistungsdiagnostik, für Bikefitting und so weiter. Also war echt top.
Okay. Ich muss leider jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich finde euer neues Trikot nicht so geil wie das alte. Muss ich dazu jetzt auch nicht äußern. Aber ich finde, dass das alte hatte, das andere hat mir mehr so Kult-Discounter-Vibes gegeben. Mhm. Das neue ist jetzt natürlich ein bisschen, ich finde, es sieht sportlicher aus. Also es sieht so mehr nach Rennfahrer-Trikot aus. Das alte hat man halt auch herrlich kultig mal so anziehen können. Aber du sahst natürlich großartig aus, Max, das ist klar.
Ja, bestrichert, ne? Das bis 31.12. habe ich das ja noch gar nicht angehabt, das Trikot.
Ja, natürlich nicht. Aber Mutmaß, ja, ich habe dich ja mal so reingefotoshoppt, weißt du, wie du darauf aussehen könntest.
Ja, da hat so ein AI am Col de Rattes, hat er mal im Werk. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt ist mehr so karoartig, ne, die Farbverteilung. Und vorher war es eher so cleaner, ne?
Genau, ja, mit klaren Kanten und Farbverläufe nicht so übergehend ineinander.
Mhm. Ich finde die Bikes aber ganz schick.
Ja, die Fahrräder sind
Alter, ich finde, es gefällt mir richtig gut.
Aber du, wobei, nee, das darf man schon öffentlich sagen, dass du auf so einem Track fährst oder auch nur mal angefasst?
Nee, ich habe das nur mal aus der weiten Ferne, habe ich das nur mal angeguckt.
Ja, sieht schon schön aus. Ja, okay, und wie, Frage jetzt, ich, also, sorry.
Noch eine Frage.
Ja.
Ich hatte, glaube ich, nie so einen krassen Teamwechsel, aber ist das dann so, Silvester, Neujahr, alle liegen sich um den Arm, ziehst du dann direkt dein neues Kit an? Ich finde das halt immer im Cross geil, wenn die dann unter dem Jahr das Team wechseln, dann fahren die halt in Diechem, fahren die noch das Zeug vom alten Sponsor und dann zack, sitzen die auf einem neuen Rad.
Ich hab mehrere Fragen zu deinem, zu dem Teamtrainingslager. Also erstmal, ich sag's dir ganz ehrlich, ne, ich mache jetzt zwar hier Podcast, ist mir aber scheißegal, weil primär bin ich Fan. Deswegen erstmal komplette Gossip-Frage, wie ist Mats Pedersen? Hast du mit dem gesprochen?
Ja, ich habe mit dem recht intensiv gesprochen und ich muss sagen, ich kenne ihn ja irgendwie schon lange, aber auch lange nicht. Also wir fahren ja schon wirklich lange Rennen gegeneinander und haben auch im Rennen immer mal wieder miteinander geredet, aber das ging halt nie über so Smalltalk hinaus. Und in der Regel hat er auch mehr Luft zum Reden zur Verfügung als ich. aber es ist, ich weiß nicht, ob dadurch oder weshalb, aber also irgendwie haben wir auf einem sehr guten sind wir auf einem sehr hohen Level irgendwie so in die jetzt gemeinsame Zusammenarbeit oder auch menschliche Beziehungen reingestartet, weil ich konnte mich direkt super mit dem unterhalten, aber echt, war schon top, ja.
Okay,
also ich hatte ihn ja auch schon kennengelernt auf einer privateren Ebene kennengelernt bei dem Oktober-Meeting.
Ja.
Wie heißt der
Oktober? Da waren wir auch schon. Der Kasulm. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, ja. Du hast absolut recht. Und ich sag mal so, das eine und andere Bier, also jetzt nicht mehr im Dezember-Trainingslager, im Oktober-Camp hat das doch dann so eine Integration beschleunigt.
Ja, das ist gut. Und wer ist eine größere Maschine, du oder Jonathan Milan? Also sagen wir mal jetzt so Faustkampf, denkst du, würdest du ihn fertig machen? Oder ist er so eine Erscheinung oder würdest du sagen, ja, ganz ehrlich, wenn ich nochmal 5 Jahre jünger wäre, mach ich ihn fertig?
Ja, ich muss sagen, also das ist schon sehr, sehr ernst zu nehmen, der Gegner auf der Basis. Also so Bankdrücken oder so, würde ich sagen, ist der, ist schon auf Par, oder wie würde man sagen.
Ja,
aber
ja.
Ich meine, ich habe natürlich noch so eine deutsche Aggressivität, ne? Die hat er ja nicht.
Nee, der ist ja ein Feingeist.
Ja, Feingeist, beziehungsweise ja auch so leidenschaftliche Italiener, gibt ja auch durchaus Rennszenen, wo er, ich sag mal, sehr leidenschaftlich agiert. Aber ist ein wirklich sehr, sehr lieber Mensch, muss ich sagen. Also das ist ja, oft denkt man ja auch so bei so großen großen athletischen Typen, dass Ja, es ist auch so ein bisschen komisch, darüber zu reden, weil ich ja selber auch groß bin, aber da denkt man ja möglicherweise.
Wie ist die Luft da oben?
Ja, egal, ich höre jetzt hier einfach mal auf. Ist ein korrekter Typ, so, Punkt.
Ja, okay. Ja, wusste ich, dass ich dich damit schon mal aus dem Konzept bringen kann. Jetzt habe ich dann direkt dann die nächste Frage. Und zwar, wie geht Maximilian Walscheid, also ich meine, ihr hattet jetzt das Onboarding-Team-Meeting hattet ihr ja schon. Das heißt, auf einer menschlichen Ebene hat man ja sich schon mal so ein bisschen präsentieren können. Jetzt wird sie aber auch langsam sportlich. Jetzt kann man ja auch mal sagen, du bist ja jetzt so ein bisschen später angereist als deine Mannschaftskollegen und Kolleginnen. Weil du ja noch der Akademiker im Team bist. Und das heißt, du bist jetzt in eine fertige Gruppenkonstellation auch so ein bisschen dazugestoßen. Das ist ja wie eine neue Schule.
Das geht. Also es war nur so, dass wir hatten vorher noch ein paar, ich sag mal, Media-Tage und da war nur eine kleine Anzahl an Fahrern und ich sag mal nur im Supermarkt-Jargon gesprochen, die oberste Gehaltsschublade da.
Ah ja, okay.
Und die haben schon mal vorher, also das waren Ciccone, ich glaube, Milan war auch vorher da, Pedersen, Scamo, so, ich weiß nicht genau, wer alles vorher da war, aber auf jeden Fall so die Stars aus dem Team. Und die haben schon vorher zusätzlich irgendwelche Werbesachen gedreht. Und ich sag mal so, das Arbeitervolk, wie ich zum Beispiel, das ist dann gemeinsam am ein bisschen später angereist.
Ah, okay.
Aber ich muss auch sagen, also ich weiß genau, worauf du hinaus wolltest, aber ich war ja jetzt inzwischen auch schon mit vielen von den Jungs Teamkollege. Also zum Beispiel auch Matteo Sobrero ist ja auch neu im Team. Mit dem war ich Teamkollege, mit Consonni war ich Teamkollege, mit Edward Toins. Mit wem noch? Also es ist wirklich echt eine gute Handvoll. Mit Lennart Kemner, mit Teutenberg kenne ich, weil er deutsch ist. Oder ja, Patrick Konrak, Österreich aus der Dachregion, kennt man auch. Also es geht dann wirklich schnell. Oder Matthias Watschek spricht perfekt Deutsch. Das hat sich so schnell ergeben. Klar, es gibt auf jeden Fall Leute, zum Beispiel Julien Bernard, mit dem habe ich vorher noch nie geredet und war jetzt auf dem Zimmer. Aber grundsätzlich gibt es eigentlich wenig Berührungsängste. Ich kann aber wirklich eine witzige Geschichte erzählen. Und zwar war es dann doch so, dass ich am Anreisetag recht spät kam, nicht als allerletztes, aber mein Flug ist halt einfach spät gelandet. Und dann hatte ich noch ein Meeting mit dem Teampsychologen und bin dann etwas verspätet zum Abendessen runtergekommen. Und es waren einfach super viele Leute da, wie gesagt, über 200 Leute insgesamt, und die haben sich dann über verschiedene Tische verteilt. Es gab dann eine ganze Ecke für den kompletten Staff, eine Ecke für U23, für Frauen. Das hat sich zwar auch alles ein bisschen vermischt, aber grundsätzlich sitzt man ja dann schon entsprechend seinen Teams zusammen und dann zwei große Tische für das Männerteam und zusätzlich ein Vierertisch. Und die beiden großen Tische waren wirklich bis auf den letzten Platz komplett voll. So, und ich mir dann am Buffet meinen Teller geholt. Und ich dachte, ja, okay, das ist irgendwie mega cringe. Alle sitzen jetzt schön da, unterhalten sich nett. Ich komme als Letzter. Und jetzt muss ich wie ein geprügelter Hund dann an dem Vierertisch alleine sitzen. Und ich erzähle euch wirklich so, wie es gewesen ist. Hab mich dann da hingesetzt und hab gedacht, ah ja, okay, hab mir jetzt gerade die Vorspeise geholt. Es kommt bestimmt gleich noch einer nach. Ich hole mir gerade auch schon mal am Buffet den Hauptgang sozusagen. Da kann ich noch mal ein bisschen Zeit schinden. Dann muss ich ja nicht so lange alleine rumsitzen.
Salat mit dem Hauptgang.
Ja, genau, Salat mit kalt, ja. Habe mir den Hauptgang geholt, habe mir dann noch Zeit gelassen, da schön meinen Teller zusammengestellt und so.
Also ich gedacht, ich hole mir schon mal einen Nachtisch.
geh wieder an meinen Platz zurück und denkst, okay, immer noch keiner gekommen, so. Ja, das wird's dann wohl gewesen sein. Vermutlich bin ich einfach der Letzte gewesen. Habe gedacht, naja, gut, bist ja erwachsen, ne? Habe ich mich an meinen Tisch gesetzt, habe angefangen zu essen und habe auch wirklich bewusst nicht mein Handy rausgeholt oder so, weil ich meine, das ist ja übersprungshandlungsmäßig direkt das Erste, was man machen könnte. Und was ich vergessen habe zu erzählen, war, als ich reingekommen bin ich an beide Tische hin und habe einmal so kurz jeweils so, ich mach mal so in die Runde gemacht. Ne?
Boah, auch der unangenehmste Moment, ey, der unangenehmste Moment, ja.
Furchtbar. Also ich habe natürlich nicht gesagt, ich mach mal so in die Runde, ne, aber ich habe halt so.
Ja, du hast gesagt,
so,
I make my soul in the round.
Hello? This is me. Und naja, also lange Rede, kurzer Sinn, ich saß dann wieder an meinem Platz, hab dann gegessen, natürlich so getan, so alles komplett unter Kontrolle. Na, ich bin der Erwachsene, bin 32 Jahre alt, 10 Jahre Worldtour-Profi, klar, es macht mir gar nichts aus, hier alleine zu sitzen, ne? Naja, auf jeden Fall gucke ich dann neidisch zu dem anderen Tisch rüber, zu dem vollbesetzten, und dann guckt Milan rüber und sieht mich da alleine sitzen Und ohne Scheiß, der ist sofort aufgestanden und gesagt, ey, ich habe eben gar nicht gesehen, als du gekommen bist. Komm mal her, umarmt mich, setzt sich zu mir, holt seinen Teller rüber. Ja, haben wir das schon keine Leute da zu zweit gehabt.
Hey Junge, das ist ja ultra korrekt. Aber der Mann, ja, da weiß ich, halt auch, wer eben dieses Jahr die Sprints anfahren muss, ne?
Ja, also, ja, okay, dann.
Wer sein Leben riskiert.
Ja, aber jetzt mal ganz kurz, also egal, ob er es, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, die natürlich auch sich wie immer miteinander vermischen. Entweder er ist einfach wirklich ein super lieber, korrekter Kerl, das wird wahrscheinlich der Hauptgrund gewesen sein. Das zweite ist, er macht es natürlich ein bisschen mit Auge, weil er weiß, dass ihr dieses Jahr auch zu viel zusammen unterwegs seid. Aber beides ist ja ultra geil. Also ich meine, letzteres ist ja auch absolut, also absolut top. Das ist eine geile Geschichte, muss ich sagen. Ist schon.
Es war wirklich so ein bisschen so ein Soap-Moment, weil du rechnest nicht damit, dass, also ich hatte mich damit abgefunden, gut, das wird jetzt hier, keine Ahnung, 20 Minuten lang ein bisschen unangenehm oder so, ja, und irgendwie wird sich das dann verteilen, ne? Oder wenn du halt wenn alle gegessen haben, quetscht man sich halt noch so bei dem anderen Tisch dazwischen. Aber ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen, man will da ja auch aus so einer Banalität, will man ja keine Story machen, ne?
Nee, natürlich nicht.
Aber es war dann halt einfach sau unerwartet, dass man so, ich sag mal, glücklicherweise aus dieser Situation rausgeholt war. Das fand ich auch korrekt, ja.
Ja, okay. Ja, das ist schon mal sehr, sehr, sehr spannend.
Ich habe noch einen Tipp für Buffet, wenn es mal richtig voll ist. Wenn man nicht so zu spät kommt wie der Max, dann muss man azyklisch. Erst zum Nachtisch, weißt du, dann da ist nicht so viel los.
Das ist eh gut, wenn man auf seine Linie achten will.
Wieso?
Ja, das ist wirklich jetzt mal ein Tipp. Also nicht, dass ich das jetzt mittlerweile noch anwenden würde, aber aus meiner essgestörten Phase auch absolut nicht zum Nachahmen. Nee, jetzt mal Spaß beiseite, es funktioniert wirklich, wenn man den Nachtisch zuerst isst, dann geht der Körper nämlich nicht mit so Süßigkeitengeier aus dem Essen raus, sondern salzig. Und dann ist es viel einfacher, danach nicht mehr weiter zu schnuckeln. Weißt du?
Ja,
ist schon ein grenzwertiger Tipp.
Weiß ich nicht.
Zum Nachmachen empfohlen.
Auch noch grenzwertig ist, früher war man so bescheuert, man hat sich teilweise den kleineren Teller genommen, damit man den Teller nicht so vollballert.
Ja, und mit einem kleinen Löffel immer essen. Das war dann auch immer so früher so. Also alles ganz ganz ungesunde Tipps aus dem alten Radsport. Bitte
aber ich habe auch noch einen herrlichen Tipp. Und zwar gibt es hier so ein ganz leckeres Teilchen bei so einem lokalen Bäcker bei mir. Und das bestelle ich schon seit Jahren sehr gerne. Und das schmeckt mir super lecker. Und dann mache ich mir das immer auf so ein kleines Untertellerchen. Also erstmal Tipp 1 vom Tobi angewendet, ne? Unterteller statt so normaler Kuchenteller.
Mhm.
Und dann schneide ich das so in der Mitte durch, weil ich mir denke, heute esse ich nur eine Hälfte. Und dann habe ich eine Hälfte gegessen und dann denke ich mir, ja, ist ja nur noch eine andere Hälfte, ist ja gar nicht mehr ganz. Und dann esse ich die andere Hälfte auch noch.
Ja, das ist sehr, sehr klug. Das ist sehr, sehr klug. Also ich merke schon, das wird ja heute vielleicht die Tipps-Folge. Passt ja auch ganz gut zu den Fragen, die wir noch von den Zuschauern und Zuschauerinnen, von den Zuhörern eingefordert haben. Da kommen wir natürlich später auch noch drauf zu sprechen. Ich wollte aber noch fragen, Max, hast du trotzdem irgendwie jetzt trotz Rückreise und so Zeit, das Crossrennen oder die Crossrennen vom Wochenende zu gucken? Hast du was gesehen oder nur die Instagram-Clips von dem goldenen Lamborghini von Mathieu van der Poel mit dem Weihnachtsbaum drauf?
Nee, habe ich gesehen, weil da gab es dann auch einen sozusagen organisatorischen Zusammenhang, weil ich bin zum Flughafenhotel gefahren worden und Thibaut Nice wurde abgeholt, weil der ist dann gestern Abend von, ich muss mal doof fragen, heißt es Namur oder Namur?
Ich sage immer Namur, aber keinen Anspruch auf Richtigkeit.
Ich würde auch Namur sagen.
Okay, also der kam auf jeden Fall aus Namur zurück und das leitet er dann praktisch perfekt zu der Geschichte da über. Also ich habe es mir auf jeden Fall dann nochmal am Flughafen angeguckt, ja.
Ja, okay. Also ich muss nämlich wirklich sagen, ich habe es ja im Intro schon gesagt, ich habe wirklich seit langer Zeit mal wieder so richtig, dass ich so richtig Puls hatte bei einem Rennen. Also das Frauenrennen war auch schon geil, weil ich finde Namur ist einfach eine coole Strecke, aber da war dann
das richtig geil in ein paar Jahren, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ist da WM, ne?
Boah,
dann fackelt da alles ab.
Das, also wirklich, wenn man irgendwo da so in der Nähe wohnt und mal die Chance hat, da hinzufahren, das ist einfach cool.
Eigentlich mit das nächste Rennen an der Grenze, weil es halt in Wallonien ist, nicht typischerweise in Flandern, wo ja schon nochmal fahrtechnisch ein bisschen mehr ist. Ich glaube von Aachen, wie lange sind wir da damals hingefahren? Eine gute Stunde.
Ja, gute Stunde. Also ist wirklich richtig cool. Und also wie gesagt, das Frauenrennen habe ich mir auch schon angeguckt, weil Puk Pietersen ja auch zurückgekommen ist, die finde ich auch ziemlich nice. Und dann beim Männerrennen war es halt so geil, weil es gab halt seit Ewigkeit mal wieder so ein richtiges Duell beim Cross. Also
ja, da hast du vergessen, letzte Woche einzuschalten beim Weltcup.
Da wollte ich nämlich jetzt drauf zu sprechen kommen, weil ich muss nämlich wirklich sagen, ich finde ja Cross total geil. Aber es ist bei mir traurigerweise so, dass ich mir die Rennen eigentlich nur dann live an. Also es gibt ja einen Unterschied, ob du sagst, okay, ich habe jetzt gerade nichts zu tun, ich gucke jetzt ein Crossrennen. oder ob du sagst, okay, diesen Sonntag um 15 Uhr gucke ich Crossrennen. So als fest eingeplanten Termin im Kalender, beziehungsweise 14 Uhr, wenn du das Frauenrennen noch gucken willst. Und das war jetzt für mich den Winter das erste Mal. Es hat einfach wirklich nur was mit der Rückkehr von Pieterse und Van der Poel zu tun. Und da sieht man dann schon, ich glaube, dass das vielen Leuten so geht, die jetzt nicht so Ultra-Fans sind, wie wichtig diese Leute einfach für diese Sportart sind. Ne? Das ist schon krass.
Aber bevor wir da inhaltlich zu dem Rennen was sagen, habe ich mich gefragt, wie würdet ihr das einschätzen? Denkt ihr, Thibaut Nice hat das Potenzial, auch in diese Sphären, sag ich mal, aufzusteigen von Van der Poel? Also, dass man in, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 3-4 Jahren, weil sowas braucht ihr auch unabhängig von dem, das hat ja immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, so Status, der hängt ja immer so ein bisschen nach, ne? Also, du brauchst ja erstmal ein paar gute, richtig krasse Jahre, um das aufzubauen. Dann musst du auch noch, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen so Star-Geschichten sammeln, ich will jetzt nicht sagen Allüren, aber halt so, das muss sich ein bisschen aufbauen und dann hält es ja auch immer noch ein bisschen an.
Schwierig. Also bei mir, ja, ich finde er ist schon cool so, also er hat schon ein bisschen, also er hat schon Star-Potenzial, aber er hat für mich noch keine Aura in dem Sinne gesprochen. Also ja, vielleicht dauert es noch ein bisschen.
Das würde ich nicht sagen, weil der Name Nice ist in Belgien, wo diese ganzen Rennen stattfinden, ist der so verankert und ich verfolge das ja, seitdem der Jugendfahrer ist, wird er schon mit der Kamera verfolgt. Also da gibt es auch geile Dokumentationen, DNA Nice heißen die, wo der halt, der ist ja quasi noch ein Kind und fährt halt trotzdem diese ganzen Crossrennen und der, also was der für diesen Druck von der Sohn von einer bekannten, berühmten, das ist schon krass und dass er das tatsächlich jetzt auch geschafft hat. Mich hat er aber tatsächlich am meisten überrascht mit den Ergebnissen, die er auf der Straße mittlerweile liefert. Das finde ich richtig krass und das hat er seinem Vater auch komplett voraus, dass der halt auch auf der Straße, und ich meine, Straße ist jetzt auch nicht mehr vergleichbar mit früher, das Niveau ist halt so krass, dass er halt auf der Straße Radrennen gewinnt, in schweren Rennen mit dabei ist, zu den guten Fahrern gehört, die halt irgendwie das Rennen prägen. Und ich finde, dieses Jahr hat er auch nochmal einen Step gemacht, wo man wirklich sagt, okay, ich glaube, er löst, was die Duelle angeht, Van Aert ab gegen Van der Poel.
Und jetzt kommt nämlich mein Take, weil das finde ich nämlich spannend. Ich sage, es wäre ganz, ganz wichtig für den Crosssport, dass Mathieu Van der Poel nicht ungeschlagen aus dieser Sportart rausgeht. Also es muss passieren, dass er wegen seines Alters irgendwann nicht mehr jedes Radrennen gewinnt. Weil sonst hat das so ein bisschen die Färbung, nicht für Hardcore-Fans, da bin ich absolut bei dir. Aber für so Fans, wie ich glaube, dass viele Fans angefangen haben wegen Van Aert und Pidcock vielleicht und Van der Poel, diese Sportart zu verfolgen. Und ich glaube, wenn die rausgehen und immer noch als dieses Nonplusultra gelten, dann hat der Sport ein Problem. Wenn das aber jetzt in den nächsten 3 Jahren so werden sollte, dass Nice halt Van der Poel und Van Aert immer öfter schlägt, weil sie halt älter werden und eher jünger, ich glaube, das wäre richtig geil für die Sportart.
Ja.
Aber der Pidcock hat das mit Auge gemacht, ne? Der hat sich da diese eine WM ausgepickt, wo keiner gefahren ist.
Ja, finde ich auch ein bisschen schön mitgenommen. Der fährt ja diesen Winter überhaupt cross?
Ich finde es auch geil, da gibt es ja immer diese Übersicht, wo clashen die drei Großen aufeinander. Früher war es halt immer Van der Poel, Van Aert, Pidcock. Jetzt ist Pidcock aus dieser Grafik rausgeflogen und der Kopf von Nice wurde halt eingesetzt. Ja. Und man fiebert darauf hin oder auf die Rennen hin, wo alle drei am Start stehen.
Was mich ein bisschen mit Skepsis erfüllt hat, war, dass die Abstände zu den anderen Fahrern nicht so groß waren wie sonst bei Van der Poel. Also entweder die waren halt extrem stark oder Van der Poel ist noch nicht so gut, wie er eigentlich werden kann. Weißt du? Weil Van Turenhout und Van der Haar waren ja echt bis ins Finale auch noch wirklich konkurrenzfähig. Und eigentlich in den letzten Jahren war es ja so, dass Van der Poel, Max, wir haben letztes Jahr seinen Einstieg in die Cross-Saison live mitverfolgt. Er ist ja vom Start losgefahren.
Ich glaube, der ist in Antwerpen letztes Jahr eingestartet. Also der ist auf jeden Fall dieses Jahr früher, weil er ja auch seine Straßensaison so früh beendet hat. Dann freuen sich jetzt alle, dass er quasi wieder sagt, ey, ich habe schon wieder Bock im Schlamm zu spielen.
Ja.
Ich finde, man hat ihm schon angesehen, dass er noch viel ausprobiert, versucht Sicherheit zu kriegen und dass er auf jeden Fall immer was zurückhält. Und das war auch ein guter Satz von den Kommentatoren in Belgien. Das Problem mit Van der Poel ist, er hat jetzt das erste Rennen schon direkt gewonnen, aber dass wir den Punkt erleben, dass Van der Poel schlechter wird im Laufe der Cross-Saison, der wird nur noch besser. Das ist halt...
Ja,
Ja, das wäre auch meine Frage, eure Prediction dazu. Aber ich muss auch sagen, gestern hat man ihm im Gesicht schon auch so ein bisschen.
Ja.
Er war schon angesehen, er war schon, also der war schon verblüfft, ne? Ja,
also als er auf dem Kopfsteinpflasteranstieg losgefahren ist. Ja,
aber der hat da einen Drehmoment drauf.
Ja.
Da reicht der Reifen halt der Grip nicht mehr.
Ey, das sieht so geil aus. Aber ich fand es trotzdem, der Moment, wo er losfährt, das war in den letzten Jahren immer der Moment, wo die Lücke halt so krass aufgegangen ist. Und dann hat er sich umgeguckt und da war Nice halt direkt im Hinterrad.
Ja, aber
das
du kannst.
Das war schon geil. Es hat du mich kannst, richtig, ich hab mich mal wieder gespürt als
Ja, ich hab
ey,
mich auch
so geil, Junge.
Aber du kannst ja nicht dieses Kopfsteinpflaster-Ding, bis du dann auf dem Asphalt ankommst, so hoch scheppern, dass du oben vor dem Schräghang quasi über Kreuz guckst, weil dann machst du auf jeden Fall Fehler. Das hast du ja auch bei allen gesehen, die dann irgendwann die Spitzengruppe verloren haben. Das war immer Tempoverschärfung und dann kam es drauf an, den Schräghang gut zu fahren, gut mit Speed rauszukommen, um dann in die Gegensteigung, wo der. War es ein Däne mit seinem Krampf?
Boah, ja.
Ja, Alter.
Der arme Kerl.
Boah, das hat sau übel ausgesehen.
Ja. Ja.
Vielleicht mal ganz kurze Einordnung. Es gab da so eine Tragepassage und da war einer der überrundeten Fahrer aus Dänemark, war ja, glaube ich, der konnte halt nicht mehr gehen und lag da halt krampfend auf dem Boden und die anderen sind so über den drüber getrampelt. Ich glaube, das würde er nicht in der Liste der würdevollsten Momente seiner Karriere aufführen.
Vor allem, das halt bei der Überrundung ist halt auf Kamera, ne? Weil das halt die Führungskraft
ist. Ja, also, hat er mir schon ein bisschen leid getan. Weil du das gerade eben
aber
gesagt
nur nochmal
hast.
Ganz kurz zum Vergleich, sorry, dann Richard, du dann weiter, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, Van der Poel hat letztes Jahr in Sonnenhofen bei seinem ersten Rennen mit 1,5 Minuten vor Nice gewonnen.
Genau, ja, also da war es wirklich direkt so eine komplett andere Liga. Ja, was ich nur sagen wollte ist, das fand ich gestern irgendwie, ist mir auch irgendwie mal so aufgefallen, ich finde das irgendwie total geil für unsere Sportart, dass unsere Topstars sich, die sind zwar Stars, aber der Radsport bietet keinen Raum, um nachzulassen. Also ich finde, dass in vielen Sportarten, insbesondere natürlich in sowas wie im Fußball oder sowas, ist es so, dass Stars irgendwie so krasse Allüren entwickeln oder so krasse Formschwankungen haben. Und du musst dir halt einfach mal vorstellen, wie lange Van Aert, Van der Poel, Marianne Vos, Lotte Kopecky, seit wie vielen Jahren, die jedes Jahr aufs Neue dahin kommen und halt einfach komplett krass sind. Und das ist schon was glaube ich, einzigartig für Ausdauersportarten generell ist.
Ja, total. Ich musste da jetzt auch im Rahmen vom Teamtreffen ein bisschen mit einem anderen Bezug drüber nachdenken, aber prinzipiell dieselbe Art und Weise. Und zwar fahre ich jetzt wirklich in dem Team, wo die Leistungsdichte einfach am höchsten ist von den Teams, in denen ich bisher war. Und jeder hat ja immer so ein bisschen seine individuellen Probleme, aber es ging ja jetzt dann in den letzten Tagen auch, wo ich mich jetzt auch inhaltlich definitiv nicht äußern will oder kann, um die Verteilung von Rennen für unsere Topstars sozusagen. Und da sieht man ja auch, selbst wenn du wirklich, was Rundfahrten, Klassiker oder Sprint angehst, zu den jeweils drei Besten gehörst, das hört ja nie auf, ne? Sich so beweisen zu müssen, immer dranbleiben zu müssen. Es reicht nicht, im Vorjahr gut performt zu haben, sondern es geht sofort weiter. Und das Wilde ist ja auch, dass unsere Sportart ist ja so competitive. Wir fahren dann jetzt auch so Ergometer-Tests im Trainingslager. Und selbst da, ich meine, klar, jetzt speziell die Leute, um die es da geht, die sind auch alle erfahren und so weiter. Ich möchte das jetzt auch nicht sozusagen zu doll darstellen, aber selbst da will man ja schon das erste Mal so dem Team zeigen, ich habe auch trainiert.
Mhm.
Und das finde ich schon verrückt.
Ich war tatsächlich vor so Ergometer-Tests, wo ja irgendwie dann irgendwie im Landesverband oder so auch immer verglichen wurde, war ich immer aufgeregter als vor irgendwelchen Rennen.
Ja, du weißt halt, dass du jetzt liefern musst.
Ja.
Also beim Rennen
ist auch
ja
einfach
viel,
so ein Schwarz-auf-Weiß-Ergebnis. Ja. Da kannst du nichts dran rumdeuteln.
Ja, das stimmt.
Ja, da gab es bei mir auf jeden Fall auch einen witzigen Moment. Wir sind ja die eben erwähnte Leistungsdiagnostik gefahren und das war auch für mich ein neuer Test. Der ging insgesamt eine Stunde mit verschiedenen Stufen, zwischendurch immer eine kurze Erholung, dann wieder einen drauflegen. Und als mir die Werte präsentiert worden sind, war die letzte Stufe auch super hoch, weil das wurde anhand von so anaeroben Maximalwerten, die man vorher sozusagen einreichen musste, berechnet. Und irgendwie hat der Algorithmus bei mir dann für die letzte Stufe so einen Ausreißer nach oben ergeben. Keine Ahnung, vielleicht weil meine 3-Minuten-Leistung hoch ist oder sowas. Und da hätte ich dann laut Plan 4 Minuten 6,80 fahren müssen. Und das war dann halt auch slightly unangenehm, weil Man will ja dann auch nicht so sagen, so, ja, ist halt komplett unmöglich, aber ist es
haben
halt.
Die dich dann, haben die dich dann so erwartungsvoll angeguckt, diese, ich stelle mir da so vier Leute in so einem weißen Kittel vor, die dann so, oho, 680 Minuten, aber wollen wir doch mal sehen, ob er das hinkriegt?
Ja, also der Arzt, der es mir gezeigt hat, oder der Leistungsdiagnostiker, der hat es mir präsentiert und war sich schon, also der wusste natürlich schon so, das ist jetzt ganz schön happig, aber ja, weiß ich nicht, vielleicht jetzt hier der deutsche Neuzugang, vielleicht reißt er uns ja das Ergometer auseinander. Aber wir haben uns dann auf 520 geeinigt und das hat auch gereicht.
Aber du hast schon kurz auch dran geglaubt, dass du es vielleicht doch schaffen können, weil wenn einem das Männer im weißen Kittel sagen.
Nein.
Nicht?
Nein, es war mir total klar, aber es ist ja trotzdem will man will ja auch irgendwie guten Eindruck machen oder will man auch nicht sagen, so, ja, das ist halt absolut so. Ja, also ich habe halt schon deutlich gesagt, so, dass es nicht geht und es war dann auch keine Diskussion oder so, aber ja.
Da siehst du natürlich direkt, wenn das dann über einen Algorithmus berechnet worden ist, dann mit dem KI ist eine Blase, ne? Also das gibt keinen.
Wenn die da nicht Nvidia direkt verkaufen, aber wir geben keine Anlagetipps.
Auf welchen Wert habt ihr euch dann grob geeinigt für die 4 Minuten am Ende?
Also ich bin die vorletzte Stufe bei 4,90 gefahren, auch über 4 Minuten und dann die letzte Stufe bei 5,20.
Okay. Oh, ist ja schon jetzt auch nicht so verkehrt für Dezember, da kommt man schon vorwärts, würde ich sagen. Aber ich habe jetzt trotzdem mal eine Frage. Also du hast ja jetzt diesen Winter definitiv anders trainiert durch deine universitäre Mehrbelastung, sage ich jetzt mal, als die letzten Winter. Fühlst du dich fit? Also hast du das Gefühl, dass du performen kannst oder wie ist das so?
Ich glaube, Lennart hat das ganz gut beschrieben in unserem Podcast-Interview. Er hat so Schritt für Schritt gemerkt, dass er den Abstand aufholt. Hast du so das Gefühl, dass du einen Rückstand hast oder denkst du, ja, ist eigentlich alles wie immer, Frühjahr kann kommen?
Also ich mache mir ehrlich gesagt keine Sorgen, weil ich habe wirklich schon auch gut trainiert, so ist jetzt nicht. Und es ist ja auch erst heute bei der Aufnahme der 15. Dezember, also Mitte Dezember ist ja wirklich für Radsportverhältnisse, auch wenn das immer alles Schlag auf Schlag und früh geht, ist ja schon noch sehr früh. Und bis zum Saisoneinstieg, das passt alles.
Werbung. Sag mal, Tobi, Werbepartner heute ist ja NordVPN und da frage ich mich, wo ist denn der Wahlscheid schon wieder? Der war ja schon in der letzten Werbung für NordVPN gar nicht da.
Er sagt uns ja immer, er muss so viel studieren, aber ich habe eine andere Nachricht gelesen von seiner Universität in Heidelberg. Mhm. Die wurde angegriffen von Hackern und das bedeutet, dass digitale Lerninhalte etc. aktuell über den normalen Weg nicht mehr erreichbar sind, sondern nur noch über einen VPN-Server. Und ich vermute, der Max als wirklich netter und hilfsbereiter Kommilitone hat seine Anzahl an Geräte überschritten, da er die an seine Kommilitonen ausgeliehen hat.
Also der ist wirklich so selbstlos, der Mann. Obwohl ja bis zu 10 möglich sind. Also da scheint auf jeden Fall ein hoher Andrang gewesen zu sein. Ja, und die Kommilitonen von Max, die können damit nicht nur jetzt sicher auf die Lerninhalte zugreifen, sondern sie können zum Beispiel auch richtig dumme Fragen stellen in der Vorlesung, denn man kann nicht zurückverfolgen, von wem die eigentlich kommen. Oder man kann in der Vorlesung einfach Crossrennen streamen, ne? Mathieu van der Poel ist zurück, wenn man jetzt das Ganze auf Niederländisch oder Belgisch gucken möchte, kann man sich da einfach bei Sporsa einwählen und Cross herrlich im Ausland genießen.
Ja, oder man ist jetzt während der Weihnachtszeit im Urlaub unterwegs, befindet sich am Flughafen, in öffentlichen WLANs, in Cafés und hat vielleicht während der Weihnachtszeit noch wichtige Dinge zu erledigen, Steuererklärung, Bankgeschäfte. Und da möchte man eben nicht, dass sensible Daten einfach so öffentlich einsehbar sind. Und deswegen lohnt es sich auch hier, einen VPN-Client abzuschließen.
Die Vorteile von NordVPN kann man natürlich nicht nur als Student genießen, sondern auch als ganz normaler Mensch. Und alle weiteren Informationen bekommt ihr entweder über den Link in unseren Shownotes oder ihr geht direkt auf www.nordvpn/radio-rtw und mit unserem Code radio-rtw erhaltet ihr jederzeit das beste Angebot.
Dabei gilt wie immer, ihr könnt das Ganze 30 Tage lang risikofrei testen, dank der Geld-Zurück-Garantie. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Werbung Ende. Dann habe ich jetzt mal einen kompletten Themenwechsel für euch. Und zwar bin ich am Wochenende nicht so wie die abgehobenen World Tour Profis irgendwo in Spanien, sondern ehrlich im regnerischen Deutschland umhergefahren. Und ich wollte mal euch fragen, ob ihr bei meinem sogenannten Rotzeregister mitgehen würdet. Und zwar habe ich das Rotzen auf dem Fahrrad folgendermaßen einkategorisiert. Also, wenn gutes Wetter ist und man ist selber auch gut drauf, dann halte ich mir ein Nasenloch zu und dann schieße ich das mit einer seitlichen Eindrehung des Kopfes, perfekt in so einem, ich mach's mal kurz ein bisschen weiter weg, damit es nicht zu laut wird dann auch im Ohr, so quasi aus einem Nasenloch raus. So, das ist die perfekte Variante. Wenn jetzt gutes Wetter ist, aber ich schon so angegraut bin, dann ist es so, dass ich mich schon so ein bisschen weniger stark eindrehe. Ich mache die Nase danach nicht mehr so richtig sauber. Die Reste werden akzeptiert, da hängt schon mal so ein bisschen Kruste dran. So, jetzt nächste Kategorie ist jetzt schlechtes Wetter, aber ich bin noch gut drauf. Dann würde ich sagen, drehe ich mich schon gar nicht mehr ein, weil ich mir so denke, ja okay, wenn was irgendwie jetzt auf die Hose geht, ist halt auch egal. Das Saubermachen, ja, mache ich eigentlich auch nicht, denke ich mir, erledigt der Regen. Aber ich mache schon in der Regel dann noch immerhin den Einlochrotzer. Also, dass ich mir ein Nasenloch zuhalte. Ja, ja. Wenn jetzt aber ich schlecht drauf bin.
Aber kriegst du das alles raus über ein Nasenloch?
Ja, ja, sicher. Ja, ja. Nee, aber ich mache erst links, so, und dann rechts.
Ja, also. Anderes.
Ja, so. Aber wenn jetzt das Wetter schlecht ist und ich bin grau, dann muss ich ja ganz ehrlich sagen, dann rotze ich mir einfach parallel so wie so ein Schwein.
Ja, aus Oberrohr.
Aus beiden Nosen.
Ja, ja,
komplett. Ja, so halb auf den Oberkörper, halb ins Gesicht. Einfach überall hin, weil ich mir so denke, ja, jetzt ist eh alles egal, oder?
Ja, also vor allem bei so Regenrennen, wo halt, keine Ahnung, du siehst durch die Brille nichts oder machst die dann weg und dann bist du eh komplett von unten bis oben, bist du halt.
Ja, und
das ist halt wirklich egal.
Das Witzige ist ja, Max, also wahrscheinlich ist das jetzt für die meisten Radsportler, die uns zuhören, auch so normal. Aber wir haben ja hier dieses Jahr mit einer Anfängerin, die diese Vorbereitung auf den Münsterland-Giro gemacht. Und die hat sich tatsächlich immer Taschentücher mitgenommen, weil wenn die halt, also man, logischerweise kriegt man beim Sportmachen ja, läuft ja das bisschen Rotze, was immer so in der Nase hängt, wird halt irgendwie flüssig und dann läuft einem halt so ein bisschen die Nase. Und die hat sich dann immer die Nase mit Taschentüchern.
Ja, ist sie nicht die Einzige, ja.
Ja, und also ich meine, grundsätzlich macht man das ja in der.
Ich denke, das ist eine Marktlücke. Man muss für Radsportler spezifisch Taschentücher anbieten.
Meinst du?
Rafa draufschreiben oder Marp.
Ja, oder das wäre aber auch eine Marktlücke. Egal, aber die binden sich doch eh immer. Diese Leute, die beim Fahrradfahren so besonders cool aussehen, die haben doch immer so Halstücher umgebunden.
Ey, da muss
ich einfach
mal,
da reinrotzen.
Also das check ich ja wirklich nicht, ne? Also das
ist, glaube ich,
zu doof.
Ja, das ist Style.
Das ist nur ein modisches Accessoire.
Ja, da sind wir einfach zu uncool für. Das,
ja, aber also sorry,
aber
keine
es ist
Ahnung.
Ja im Prinzip halt wie ein Buff.
Das ist ein Bufftuch, eigentlich ist es zum Rotzen da. Also theoretisch einfach das Halstuch umschlagen, da voll reinrotzen und dann wieder um den Hals. Dann siehst du cool aus und kannst geil abrotzen. Ist eigentlich perfekt. Vielleicht
haben Cowboys nicht auch so ein...
Man sagt doch immer, dass Leute, die so besonders gepflegt aussehen, auch so irgendwie so richtig eklige Sexschweine sind zum Beispiel. Vielleicht ist bei diesen gepflegten Hipstern auch so, die mit so einem Halstuch rumfahren, dass die eigentlich so richtig räudige Rotzer sind. Und das Ding ist von innen so komplett gelb-grün verkrustet, aber von außen wird der Schein noch gefahren.
Alter. Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist beim Rotzen? Wenn man so eine leichte Erkältung hat und die Nasennebenhöhlen sind so zu und man kriegt es nicht richtig raus, weil so alles in der Nase drin ist so angeschwollen.
Ja, Junge. Ja. Katastrophe.
Wie ist es bei dir? Du bist ja nicht so der Handschuh-Typ, Richard. Es gibt ja auch die Möglichkeit, so ein bisschen zu rotzen. Also Nasenloch zuhalten, zur Seite wegrotzen. Dann hängt da aber noch hier der alte Manntropfen, den ich auch beim Crossrennen hatte. Ja. Und den wischt man sich dann mit den Handschuhen. Den wischt man sich in die Handschuhe. Und dann kommt nochmal hier so quasi die Handschuhe an der Hose.
An der Hose. Ja. Ja, man muss ja mal sagen, so Handschuhe, habt ihr mal daran gerochen, nachdem die so in 3 Wochen benutzt sind?
Am schlimmsten sind Regenhandschuhe aus Neopren. Da habe ich auch eine richtig ekelhafte Geschichte. Die habe ich dann, weil ich keine anderen hatte, habe ich die immer genommen, um vom Internat in Kaiserslautern zur Fahrschule, zur Theorievorlesung da zu fahren.
Ja.
Junge, und dann habe ich mal diese Handschuhe da ausgezogen. Junge, das hat gestunken, Alter. Der ganze Raum. Und die Handschuhe hatte ich mir von meinem Kollegen Ben König, ich liebe Grüße, ich weiß nicht, ob er das so hier hört, die habe ich mir von dem ausgeliehen. Und er wusste halt ganz genau, dass ich die so stinke, dass der ganze Gestank von mir kommt.
Ja, weißt du, was halt geil ist, ne? Im CERN, ne, machen die da ja immer rum mit ihrem Teilchenbeschleuniger und hier Wurmlöcher und so weiter und so fort. Aber wenn ich meine Ekelflasche mit meinen Ekelhandschuhen in die Hand nehme und daraus trinke, da passiert auch was im Raumzeitkontinuum. Das kannst du aber glauben, ey. Da entstehen Energien, die gibt's eigentlich gar nicht.
Ja, also ich hatte zwischenzeitlich mal die Technik entwickelt, mir mit dem Knie die Nase dann abzuwischen beim Radfahren. Weil die Hose, die geht ja wirklich nach jeder Fahrt in die Wäsche und die Handschuhe nicht zwangsläufig. Und dann habe ich mir immer, während das Pedal sozusagen der höchsten Position ist, habe ich mich runtergebeugt und habe mir mit der Nase so übers Knie gewischt, wenn da noch ein Tröpfchen dran hing, und dachte ich mir so, ja, bleiben meine Handschuhe schön sauber.
Ey, weil du gerade das, also finde ich eine gute Taktik, muss ich sagen, finde ich smart. wo du das aber gerade gesagt hast, mit dem nach jeder Radfahrt eine neue Radhose, ne? Also mache ich auch. Ey, und man sagt ja eigentlich so, dass es so der größte Anfängerfehler ist, mit Unterhose in der Radhose zu fahren, ne? Aber mein Vater, der fährt jetzt wirklich schon seit 25 Jahren Rad. Ey, der fährt immer mit Unterhose in der Radhose, der Mann, und fährt die deswegen auch mehrfach grundsätzlich. Und das finde ich so geil, dass der einfach, ey, mein Vater, ne, der gibt wirklich so zero fucks, was solches. Der sagt einfach so, nee, das finde ich hygienischer, ich fahre mit Unterhose, ist ihm scheißegal. Und er sagt auch immer, er weiß gar nicht, was die Leute immer haben, er hat da keine Probleme.
Junge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich so zu so familiären Unterhose-Situationen kann ich mich gerade nicht so öffentlich gut äußern.
Ja, das ist, also mein Vater, der hört das hier nicht, deswegen kann ich das ruhig erzählen, aber dann...
Junge, das stimmt nicht, der sagt mir regelmäßig, gibt er mir Feedback zu Folgen.
Echt jetzt? Ja, mir gibt er das nie. Der will wahrscheinlich, ja, okay. Ja, gut,
ich weiß, was du ihm zu Weihnachten schenken kannst. Es gibt ja auch so richtige Unterhosen mit Polster drin. Vielleicht das mal, dann kannst du ihn so langsam an das Polster ranführen.
Meint ihr diese, es gibt ja diese, also immer wenn ich ARD gucke, werden mir immer diese Bettnässer-Unterhosen für ältere Männer, werden mir immer als Werbung eingezeigt. Meinst du, die kann man auch als, also sagen wir mal.
Ist deinem Algorithmus kaputt?
Hä? Digga, bei ARD, im Live-Fernsehen.
Ach so.
Ja, da kommen doch immer, also du merkst, dass du ARD guckst, wenn halt so die komische so Heilmittel, so hier Vitamin A bis Y und noch dreimal Folie.
Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten hier eine herrliche Ausführung von Richard Weinzheimer zu Unterhosen jeglicher Art und jetzt kommen wir endlich zur Community-Folge. Danke.
Hä, wie? Jetzt wurde ich ja von dir einfach hier so unterbrochen.
Ja, komm, also besser wird's nicht mehr. Ich dachte, wir machen jetzt mal schön mit unseren Zuschauerfragen weiter, bevor du hier uns noch erzählst, was sonst noch so aus deiner Unterhose rauskommt. Ja,
ist in Ordnung, bin ich absolut d'accord mit. Darf ich aber noch eine persönliche Frage euch stellen, wo ich mir dachte, ey, da könntet ihr bestimmt eine gute Meinung zu abgeben. Und zwar geht's um mein Masterarbeitsthema, ob ihr denkt, da liegt was oder nicht.
Mhm. Ja, bin ich interessiert, ja.
Also pass auf, ich habe ja... Also ich muss eine Masterarbeit schreiben und ich habe jetzt lange nach einem Thema gesucht. Und
du hast mir dein Praktikumszeugnis noch gar nicht gegeben.
Ja, das ist eine andere Geschichte. Musst du noch irgendwann unterschreiben. Hat aber noch
Zeit. Musst du deine Note geben, Tomi, oder?
Nee, der muss einfach nur eine Unterschrift runtersetzen.
Naja.
Ja, egal. Also ich habe mir jetzt überlegt, ich würde gerne meine Masterarbeit schreiben über den sich verändernden Stellenwert von sportlichem Erfolg im Sportsponsoring. Was meine ich damit?
Aha. Oh ja, finde ich interessant, ja.
Es war ja früher so, und eigentlich sind wir auch in dem Podcast hier ein ganz gutes Beispiel. Das beste Beispiel ist eigentlich Max. Also Max wird halt gesponsert und Firmen bezahlen sein Team, weil er sportlich erfolgreich ist. Und das ist ja das klassische Sportsponsoring. Klar, man erhofft sich einerseits durch den sportlichen Erfolg bei irgendwelchen Events Reichweite und Werbefläche als Firma. Und zum anderen hofft man halt, dass im Optimalfall das positive Image des sportlichen Erfolgs oder des sportlichen erfolgreichen Sportlers positiv auf das Markenimage einzahlt. Das ist ja diese ganz klassische Form. Und heute ist es ja aber so, dass du überhaupt nicht mehr sportlich erfolgreich sein musst, um Reichweiten zu haben. Durch Social Media ist jetzt ja auch kein neues Phänomen. Ist ja bei uns beiden auch so, Tobi. Also wir sind ja sportlich überhaupt nicht mehr erfolgreich. Wir greifen ja aber Werbebudgets ab, die früher in den Leistungssport geflossen sind, in der Regel.
Ja.
Also, weil bei uns ja, also Beispiel, Canyon bezahlt uns, um ein Video zu machen. Und früher war diese Möglichkeit nicht da und Canyon hat halt Sportsponsoring gemacht. Machen sie heute auch noch, aber es passiert jetzt eben beides parallel. Und ich glaube, dass das für den absoluten Profi-Profisport keine so großen Auswirkungen haben wird, weil das beides nebeneinander existieren kann. Aber mich interessiert vor allem, wie das eben im Nachwuchs-, Amateur- und Hobbybereich ist, weil mittlerweile ja fast alle Firmen, selbst wenn du nur ein kleines Budget hast, die Möglichkeit haben, über Sportinfluencer Reichweite zu generieren, während sie früher vielleicht gedacht haben, okay, wir haben jetzt irgendwie noch 10.000 Euro Werbebudget, das stecken wir jetzt einfach in irgendeine Kontinentalmannschaft oder in, kann ja auch woanders sein, in eine Fußball-Hobby-Mannschaft oder in ein Basketballteam bei uns hier in der Region. Ob das jetzt die geilste Reichweite generiert, ist uns eigentlich egal. Aber heute könnten sie das ja auch theoretisch wirklich Reichweiten generieren, investieren und was das so für Auswirkungen haben kann.
Ja, finde ich richtig interessant, ne? Also ich würde jetzt vorab mal, Ich würde vorab tippen, dass das, also ich hoffe auch vor allem, dass das auch da koexistieren kann.
Mhm. Also ich habe mich das vor allem, finde ich das interessant, also ich werde es nicht nur im Radsport schreiben, sondern ich würde es gerne auch ein bisschen darüber hinaus machen, aber ich finde es vor allem im Radsport interessant im Bereich Gravelsport, weil da ist es ja so, dass ich mich wirklich, also ich finde es wirklich interessant, sagen wir mal, eine Radfirma, wir nehmen jetzt einfach mal Rose, sponsort einen Gravel-Profi und dieser Gravel-Profi hat 2000 Abonnenten auf Instagram und 2000 auf TikTok und die zahlen ihm 100.000 Euro dafür, dass der halt irgendwelche Gravel-Rennen fährt. Sind wir ganz ehrlich, diese Gravel-Rennen erzeugen jetzt nicht so unfassbar viel Aufmerksamkeit im Jahr wahrscheinlich.
Ich glaube, da würden andere anders argumentieren.
Naja, aber warte, pass auf, wenn ich jetzt das, also sagen wir mal, ich nehme den gleichen Sportler, zahle dem 100.000 und der hat 500.000 Abonnenten auf Instagram, dann werde ich wahrscheinlich damit im Jahr mehr Reichweite generieren. Aber er zahlt natürlich nicht auf das sportliche Performance-Image der Marke ein. Und wie da die Entscheidungen bei den Entscheidungsträgern getroffen werden, um da ein gutes Gleichgewicht zu finden, wofür entscheidest du dich am Ende? Weißt du?
Und das ist auch Teil von deinen Nachforschungen?
Ja, ich bin noch nicht so hundertprozentig spezifisch. Also die Fragestellung kannst du ja in so ein paar Richtungen drehen. Aber das finde ich halt schon.
Das finde ich auch super interessant. Da muss ich jetzt nämlich auch gerade dran denken. Also natürlich denken wir zuerst in seinem eigenen Kontext dran. Und zwar, wenn ich jetzt als Konsument eine Marke verfolge und die sponsert irgendeine Mannschaft und ich finde die Mannschaft gut, dann habe ich dazu ja viel mehr positive Bindung, also ich kann jetzt nur für mich selber sprechen, als zu einem, ich sag mal, relativ normalen Influencer, dem ich folge, weil der halt irgendwie coole Bilder produziert.
Genau. Und da musst du aber.
Also da gehen ja super viele Faktoren ein, aber jetzt in meinem eigenen Leben wäre zum Beispiel Stölting so ein Beispiel, so ein Gebäudereinigungsfirma aus Gelsenkirchen hat ein Continental-Team gesponsert, für das ich 3 Jahre lang damals noch als U23-Fahrer gefahren bin. Und da wird es wahrscheinlich so sein, dass der Werbewert davon überschaubar war. Und wenn sie dasselbe Geld jetzt heute einem Influencer geben würden, hätten sie wahrscheinlich mehr in Return. Aber es ist die Frage, also es ist natürlich dann auch echt die Frage, was du so für ein Unternehmen bist, ne?
Ja, und da war ja auch dieses Video, was ich gemacht habe vor 3 Wochen oder so, vier Wochen über die Markenimages. Also wie sich das zum Beispiel bei Canyon auch so Richtung vielleicht auch mehr Influencer-Marke und sowas entwickelt hat. Das finde ich schon spannend, wie du dann in der Firma dann in deine Marketingentscheidungen triffst, weil das natürlich schon was gut, mit dem Image macht.
Aber die machen sich, glaube ich, im Marketing auch schon krass Gedanken und analysieren das Konsumverhalten. Und seien wir ehrlich,
also die Marketing,
vor 15 Jahren gab es halt die Gattung Influencer oder Leute auf Social Media, das gab es alles noch nicht.
Ja, genau.
Aber dass das halt so eine große Bedeutung und Möglichkeit gibt, so, keine Ahnung, da kann ja wirklich, ich glaube, fast jeder, der einfach eine gute Idee hat, der halt eine Zielgruppe erreicht, wo halt ein Bedarf da ist, kann es heute schaffen, übers Internet halt berühmt zu werden. Und es ist nicht mehr so, dass du in Titanic 1-6 mitspielen musstest.
Genau. Wäre gut grundsätzlich, aber ja.
Der dritte Teil ist mein Liebster.
Ja, der finde ich auch super. Das ist ja egal. Das artet jetzt hier so in die Unterhosenrichtung aus, wenn ich damit jetzt anfange. Ich wollte noch sagen, das ist aber dann in dem Moment ja aber dann aber auch gefährlich für den leistungsorientierten Sport werden kann, weil ich glaube, viele Leute, die diesen Podcast hier hören, das sind natürlich auch Leute, die kommen aus dem Leistungssport oder sind zumindest Sport interessiert in die Richtung. Die gucken Rennen vielleicht, interessieren sich dafür. Aber wenn in dem Moment, wo der Anteil an Breitensportlern in der Sportart immer größer wird, und die das überhaupt nicht interessiert, ob jetzt eine Mannschaft ein Profiteam sponsert oder sowas. In dem Moment, wo der Anteil dieser Konsumenten größer wird, in dem Moment werden Influencer auf jeden Fall dem professionellen Sport theoretisch gefährlich, weil.
Also wäre jetzt für mich das Hauptbeispiel Laufen, ist für mich da 100% der Fall.
Ja, exakt. Geiles Beispiel, das werde ich auf jeden Fall mit aufnehmen. Stimmt.
Weil ich meine, da jetzt mal ganz ehrlich, mich interessiert es, aber wen in der Normalbevölkerung interessiert es, wer den Marathon-Weltrekord hat?
Ja,
aber und
jetzt überleg
so,
dir dann als, ja.
Ich sag mal, also Läufermagazine zum Beispiel, sowas wie Runner's World oder sowas, gab es schon seit Ewigkeiten und das ist ja jetzt irgendwie das, was halt so Lauf-Influencer sind, oder? Oder diese ganzen Run-Clubs oder weiß ich nicht, was es da so gibt.
Ja, würde ich schon auch sagen. Also ich glaube, dass es als Marke schon wichtig ist, deine leistungsmäßigen Speerspitzen zu haben, um auch den Breitensportkonsumenten zu signalisieren. Also die müssen sich ja überhaupt nicht dafür interessieren, aber wenn die sehen, ey, Adidas hat jetzt hier den Weltrekord aufgestellt mit seinem Schuh, dann kriegst du das auch mal bei Social Media angezeigt. Weil du kannst ja die sportliche Leistung auch auf Social Media nutzen, ne? So ist es nicht.
Aber da haben wir auch wieder diesen Performance-Gedanke. Also du musst ja im Leistungssport sein, sei es Formel 1, World Tour beim Radfahren oder halt die schnellsten Marathonläufer. Die Leute zwingen ja die Marken, das schnellste Material zu produzieren und sonst hast du ja keine Innovation mehr. Also, genau. Also weißt du, keine Ahnung, ob ich glaube nicht, dass das aus einem Influencer, sage ich jetzt mal, das schnellste Fahrrad entsteht,
ja,
weil man mit dem zusammenarbeitet.
Egal. Ich glaube, also zum Beispiel mein Bruder. Mein Bruder hat, obwohl ich so jahrelang ein super Vorbild gewesen bin, hat er erst jetzt angefangen, Fahrrad zu fahren. So. Ganz ehrlich, der interessiert sich überhaupt nicht für die Tour de France, der interessiert sich überhaupt nicht für Leistungsradsport. Und was hat er sich für eine Radmarke gekauft? Passt ganz gut zu dem Markenimage, was wir in dem Video auch gehabt haben, ein Rose. Weil das kriegt er die ganze Zeit auf Instagram angezeigt und er fand, das hat geile Farben. So. Und in dem Moment, wo diese...
Übrigens, muss man ganz kurz sagen, wenn mir noch ein einziges Mal ein Braunrasierer als Weihnachtsgeschenk vorgeschlagen wird für Männer, dann schmeiße ich mein Handy aus dem Fenster.
Ja, sehr, sehr guter Einwand. Sehr guter Einwand. Nee, aber weißt du, so wird dann eine Kaufentscheidung getroffen.
Ja, aber der hat dich schon noch konsultiert. Ich kann mich auch entsinnen, dass er dann nochmal gefragt hat, ist das ein solides Fahrrad?
Stimmt,
kann man damit fahren?
Ja.
Also er hat sich schon von den Profis, hat er sich noch eine Zweitmeinung eingeholt.
Ja, aber Leute, insofern, ich mach mal einfach mal mein PayPal-Konto in die Shownotes, dann notleidenden Radsport-Profis mal helfen, weil das ist ja dann so der Sweet Spot, ne? Da wird dann beides bedient.
Richtig, und da bist ja du dann auch als Privatperson gefährdet irgendwann und da hört's auf.
Genau, da geht's auch einfach um meine Existenz und da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen Einigkeit und Community zeigen.
Ja, das sehe ich auch so. Also das PayPal-Konto, da ist dann verlinkt. Vielleicht auch einfach mal die gemeinnützigen Spenden über Weihnachten bleiben lassen und einfach mal aus dem Privatkonto von Max Waldscheid überweisen. So, an der Stelle würde ich sagen, machen wir weiter mit den Community-Fragen. Hat einer eine kurze, knackige zum Einstieg, womit wir direkt reinstarten können?
Okay, und zwar ist meine Frage von Chiara und Chiara fragt, was halten wir von Sportwetten?
Boah, das ist eine gute Frage.
Ich habe einmal auf irgendwelche Fußballspiele getippt, direkt verloren, seitdem nie wieder.
Boah. Also ich finde es total faszinierend, wenn man zum Beispiel Fußball guckt oder sowas, dann sind eigentlich alle Werbeeinblendungen mittlerweile nur noch 5000 verschiedene Wettanbieter. Und ich glaube, das ist ein richtig crazy Business. Ja. Muss ich mal kurz drüber nachdenken.
Ich denke mir immer, würde ich es meinen eigenen Kindern erlauben? Ich würde es nicht machen.
Nee, natürlich
also
nicht.
Also mich wundert das immer, wie das in unterschiedlichen, ja, man kann eigentlich schon sagen, Kulturkreisen so unterschiedlich ist. Also zum Beispiel jetzt mit den ganzen Australiern, die haben halt mega Bock zu wetten. Und vielleicht ist es jetzt nur vor der Bias, aber obwohl es ja dann auch nur Australier und Radsportler sind, kommen die ja auch aus ganz unterschiedlichen Orten in Australien. Also weiß ich nicht, Perth ist ja auf der anderen Seite von Melbourne. Und da würde ich jetzt sagen, dass das vielleicht schon eher schlägt, als dass man gemeinsam so radsportlich sozialisiert ist, so in der Auswahl der Population sozusagen. Und die finden das halt auch voll geil, auf so random Sachen zu wetten, wie Hunde wetten oder sowas. Und das checke ich ja gar nicht. Weil da hast du ja, also was ich halt selber checke und was ich mal selten gemacht habe, Bock macht, ist auf irgendwas zu wetten, wo man meint, Ahnung von zu haben.
Ja, oder wo man das Spiel dann selber auch guckt, um nochmal ein bisschen irgendwie den Thrill-Faktor zu erhöhen.
Genau, also zum Beispiel bei jetzt einfach mal random Beispiel Fußball ist es ja so, wenn man da jetzt irgendwie so das Hintergrundwissen hat, weil man, keine Ahnung, seit 95 Jahren den Kicker liest oder sonst irgendwas oder die ganze Zeit Comunio spielt, weiß ich nicht, gibt's das noch?
Boah, ja, doch, gibt's
ich bin
noch.
Ich bin abgestiegen.
Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall so diverse von diesen Spielen, ja.
Dann denkt man ja, dass man jetzt hier irgendwie so der Privat-Uli Hoeneß ist und dass man das auf jeden Fall vorhersehen kann und das kann ich nachvollziehen.
Mhm.
Aber ich kann so Sachen wie Hunderennen, kann ich nicht nachvollziehen oder so, weiß ich nicht, Pferderennen, keine Ahnung, hat man bei Pferderennen Insights, ich weiß es nicht.
Aber ich finde, es ist so ein bisschen eine Fragestellung, wie findest du Bier? Weil das ist halt alles so krass besetzt.
Also ja, ich meine, klar, über so Wettsucht und die negativen Auswirkungen, dass man damit, weiß ich nicht, Haus und Hof riskiert und so, da müssen wir nicht drüber reden, das ist ja allen bekannt, oder?
Ja, aber ich zum Beispiel, also ich bin halt ein sehr suchtaffiner Mensch, sage ich jetzt einfach mal. Also bei mir ist es schon so, dass ich, wenn ich mir so ein Handyspiel früher runtergeladen habe, sagen wir mal so irgendwie in der Oberstufe Clash of Clans oder so eine Kacke, dann werde ich halt ultra schnell abhängig, also dann auf
dem Moderator. Da warst du schon einer der Besten in Europa drin.
Ja, genau, ich hatte schon herrliche Krieger für mich rumlaufen in dieser Welt. Nee, deswegen würde ich damit gar nicht erst anfangen und also ich persönlich mach's nicht. Hab damit auch keine Erfahrungen, aber ich finde es jetzt auch, wenn es natürlich in einem gesunden Rahmen bleibt, kann ich ja schon grundsätzlich nachvollziehen, warum Leute das machen.
Also was ich aber auch sagen muss, ist, kann einem auch das Sportereignis, was man guckt, kann es einem ein bisschen kaputt machen.
Stimmt.
Ja, also ja, aber ich glaube, dann bist du schon zu sehr drin, dass du irgendwie, also wie soll ich das sagen, dann bist du schon zu sehr drin, dass ich die gesetzte Menge an Geld oder Haus oder was weiß ich, die schon so sehr quasi einschränkt, dass das halt wirklich ein krasser Verlust für dich ist. Und ich glaube, dann bist du schon eh über den Punkt drüber.
Nee, ja, ich das ist, Fokus, nee, muss ich echt dagegen halten. Ja, wirklich. Also es ist für mich auch so ein Ding, so ob man dann recht hatte oder nicht. Also selbst wenn ich nur, also ich habe wirklich bisher immer nur mit kleinen Beträgen gewettet und die Tatsache, dann die 5 Euro
zu verlieren.
Das
sind kleine Beträge bei einem Radprofi.
Ja, wenige Euro, wirklich. Also 5 Euro. 5 Euro, 10 Euro vielleicht. Ja, nee, Spaß. Also wirklich, wirklich in dem Rahmen. Und wenn das Geld dann weg ist, dann also davon passiert ja jetzt nichts, habe ich keine negative Konsequenz durch. Aber
ja, und ist halt man ist vielleicht so ein bisschen weniger offen für unvorhersehbare Ereignisse. Also ich, wie gesagt, ich habe keinen Plan davon, aber wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Fußballspiel darauf wettest, das geht 3-0 aus und am Ende siehst du dann ein Fußballspiel, was irgendwie 6-4 ausgeht, ultra spannend ist und du ärgerst dich aber die ganze Zeit nur darüber, dass dein Schein nicht aufgegangen ist, anstatt halt das super unvorhersehbare Sportereignis zu genießen. Ja. Also keine Ahnung, ich finde das Thema ist irgendwie so krass negativ besetzt. Wegen so, mir gehen auch diese ganzen Wettanbieter und so ultra auf die Eier, Alter.
Ja, also, schwierig, ne?
Also wirklich, und dann kriegst du da eine Werbung nach der, also mich nervt es eher, ich persönlich mache keine Sportwetten, deswegen wäre jetzt, also meine Meinung dazu, ja, soll jeder machen, wie er denkt, aber ich finde es jetzt nicht so richtig geil.
Komm mal zu keiner abschließenden Bewertung, Chiara, sorry.
Ja, ist leider raus. Knaup, nächste Frage.
Ich habe was Kulinarisches dabei. Und zwar eher die Frage an mich gerichtet, als norddeutsches Kaltblut. Pinkel oder Kochwurst für Grünkohl?
Junge, habe ich
esst ihr sowas?
Habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gegessen.
Weiß
ich
nicht, kennt ihr das gar
nicht? Ich kenne das nur vom großen Grünkohlessen.
Ja, also ich habe keine Ahnung, was die
esst
Würste
sowas
überhaupt
gar
sind.
Nicht?
Nein, Alter, das gibt
es. Das ist so herrlich. Also wenn du mal richtig grau von einer Radfahrt, dann so ein schön deftiger Grünkohl mit Pinkel, Kartoffeln... Herrlich.
Ich kann mir also, richtig gut vorstellen, dass du das wirklich lecker kochst.
Ja.
Ich habe das noch nie selber gekocht, aber ich habe es schon lecker häufig gegessen. Ich glaube, wir müssen mal was in meinem Heimatbundesland machen, um die Zeit. Also es ist halt...
Ist ein Niedersachsen-Ding so da, ne? Auch
ja,
so Norden,
Bremen,
ja.
Norden, ja.
Ja.
Aber das ist halt immer jetzt so in der Winterjahreszeit und der Grünkohl wird dann erst, glaube ich, geerntet, wenn der erste Frost da war. Mhm. Dann schmeckt der am besten.
Naja, okay. Okay. Ja, sag doch mal, Kochwurst oder Pinkel?
Ja, ganz klar Pinkel.
Alles klar, wir können halt absolut nichts dazu sagen, Max und ich, aber das ist jetzt mal hier so eingeloggt. Falls du jetzt einen riesigen Shitstorm bekommen solltest, weil bei Pinkel irgendwie kleine Babyküken verarbeitet werden, dann distanziere ich mich jetzt schon mal davon. Habe ich nichts mit zu tun, weiß ich nicht.
Richard, deine erste Frage.
Ja, die kommt von Marc. Der hat mir eine sehr interessante oder uns eine sehr interessante E-Mail tatsächlich geschrieben. Und zwar hat der Folgendes gefragt. Er diskutiert, also er und seine Frau haben ein Kind und haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man die Kinder in den Sport reinsozialisiert, sage ich jetzt mal. Er ist eher so der Wettkämpfer-Typ und sagt, ja, es ist gut, wenn die Kinder, also das Kind hat intrinsisch Lust auf Sport und es ist gut, wenn das Kind sich mit anderen messen will und der Wettbewerb im Vordergrund steht, wenn das erstplatzierte Kind einen Pokal kriegt. Und die Frau ist eben eher auf so ein, ja, sag ich mal, Teilhaben-Sportmodell aus. Also für sie ist es, also sie ist der Meinung, dass zum Beispiel alle Kinder beim Wettkampf einen Pokal kriegen sollten. Es gibt keinen Gewinner und keine Verlierer, sondern dabei sein ist alles. Und er, ich nehme jetzt mal noch nicht so viel vorweg, weil gleich kriegt das auch noch ein bisschen eine inhaltliche Komponente. Aber jetzt mal so rein, jetzt einfach mal ganz ehrlich sein, was wäre so eure erste Antwort? Welcher Typ wärt ihr eher?
Junge, 100% Pokal gewinnen.
Du, Tobi?
Ja, schon. Ich überlege gerade, seit wann das in meinem sportlichen Kopf drin ist, dass es ja, wenn man am meisten Tore schießt oder am schnellsten Fahrrad fährt, dass man ja dann einen größeren Preis kriegt als die anderen. Also,
schon interessant.
Es ging schon immer. Selbst in der Grundschule beim Völkerball oder so war schon wichtig, da zu gewinnen.
Ja. Und bei mir wäre es auch hundertprozentig so, dass ich gesagt habe, ja, es ist gut. Also es ist gut, wenn die Kinder direkt von Anfang an, also man soll die natürlich nicht dazu zwingen, ich denke, das ist selbstverständlich, aber wenn ein Kind intrinsisch Bock hat, sich zu messen, dann go for it.
Ja.
So, und ich hätte auch, ohne mich damit auszukennen, gesagt, also da werde ich schon auch so mal ganz gerne zum inneren Uli Hoeneß, wenn ich dann zum Beispiel so lese, Bundesjugendspiele werden abgeschafft oder sowas oder ja, keine Ahnung, es gibt keine Ehrenurkunden mehr beim...
Gab's da nicht jetzt so Reels, wo einzelne Schüler so Aussagen quasi vorgespielt worden sind,
ja,
die
ja
dafür waren, dass der Sportunterricht
genau
abgeschafft wird oder Benotung in Sportunterricht,
ja,
weil man könnte ja nicht für alle Sportarten ausreichend üben.
Ja, Junge, ich habe für Mathe auch kein Talent, habe ich auch eine Note bekommen, wäre jetzt meine Antwort, ganz ehrlich, Alter. Ja, ihr merkt schon, also ich werde da auch dann so ein bisschen... weil für mich war der Sportunterricht eben immer die Möglichkeit, mich zu präsentieren, weil das konnte ich wenigstens. So, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Sau interessant fand ich jetzt, dass der Marc uns das YouTube-Video, das ich bis dahin auch schon gesehen hatte, aber irgendwo wieder verdrängt hatte, und zwar Bigger Picture, das ist so eine Videoserie vom ZDF, über den Erfolg von norwegischen Sportlern. Glaube ich, hatten wir ja auch hier schon öfter mal thematisiert. Also Norwegen ist ja nicht nur im Wintersport mittlerweile erfolgreich, sondern die haben erfolgreiche...
Im Schach.
Genau, ja, im Schach. Die haben ist definitiv ein Ding. Also die sind im Schach erfolgreich, die sind im Beachvolleyball erfolgreich, die sind jetzt gestern Handball Europameisterin oder Weltmeisterin geworden.
Handballerinnen sind Olympiasiegerin geworden.
Die sind gestern, haben sie gewonnen, gegen Deutschland im Finale. Deswegen habe ich gestern geguckt, aber ich weiß selber nicht, ob es Europa- oder Weltmeisterschaft war. Ich habe es einfach nur geguckt. War, glaube ich, WM, ja. Und er hat jetzt geschrieben, und das wird auch in diesem Bigger Picture nochmal thematisiert, dass es in Norwegen tatsächlich so ist, dass die Kinder bis, ich glaube, 11 Jahre oder sowas oder vielleicht sogar noch älter, komplett ohne Leistungsgedanken in den Sport rein sozialisiert werden, dass aber trotzdem im Alter von 5 Jahren von 10 Kindern in Norwegen 9 Sport machen und auch extrem viele dabei bleiben und dass Kinder da im Sport auch so Rechte haben, wie sie haben ein Recht darauf, sich auszuprobieren, sie haben ein Recht darauf, ohne Wettkampf in den Sport rein sozialisiert zu werden. Und ich meine, das norwegische Sportmodell ist halt eins der, für die Bevölkerungsgröße, die haben, ist das halt eins der erfolgreichsten der Welt. Und das fand ich persönlich einfach sauspannend. Ich hätte immer gedacht, dass das nicht funktioniert, wenn man das so in meinem Boomer-Gehirn so weichgespültes Sportsystem macht. Aber es scheint so, als ob wir da auf jeden Fall...
Ja, aber ich muss jetzt ja gerade mal fragen, und wann nehmen die dann so die Abbiegung Richtung Leistungssport?
Weiß ich nicht, was das jetzt genau für ein Alter ist. Aber ich nehme dann an, so ab... Ja, jugendlich.
Mhm. Ja, ich hab mir natürlich die Doku jetzt im Vorfeld auch nochmal angeschaut. Fand es sehr interessant, vor allem, dass sie quasi klar definieren, dass die Kinder auch Rechte haben, dass sie nicht nur irgendwie bestimmt werden. Und dass es in Norwegen auch ganz normal ist, nicht nur eine Sportart zu machen. Ich meine, diese Spezialisierung, die ist ja im deutschen Sport, findet die dann, glaube ich, schon relativ schnell statt. Also ich kann es jetzt nicht überleichtert sagen, aber ich war, wie alt war ich, 13, 14, als ich mit Radsport angefangen habe. Und dann habe ich parallel noch Radfahren und Fußball gemacht.
Mhm.
Und dann wurde mir klipp und klar gesagt, du musst dich jetzt für eine Sache entscheiden.
Ja.
Und das ist dort wohl nicht so. Und da war auch das größte Beispiel war dieser...
Johannes Tinjes Bø.
Genau.
Biathlon.
Der hatte einen älteren Bruder, der war schon krass erfolgreich, Weltmeister und der erfolgreichste Sportler in ganz Norwegen. Und der hat dann irgendwann schon in einem Interview gesagt, ja, ich bin ganz gut, aber wenn mein Bruder mal richtig Bock hat, der spielt gerade noch Tischtennis nebenbei, wenn der mal anfängt zu trainieren, dann zerstört er alles. Und das ist wohl auf diesem System zurückzugreifen, dass in Norwegen das, ich sag's jetzt mal, locker angegangen wird, dass die Leute sich ausprobieren können. Und wenn sie dann wirklich bereit sind, ihr Talent in dem Sport zu entdecken und da durchzustarten, dass sie dann so auch nicht so richtig aufgeraucht sind, sondern dass sie halt
ja,
auch
genau,
richtig,
dass sie frisch sind und
dass sie frisch sind und nicht diesen,
ja.
Wie sind, du ja. magst es vorhin beschrieben hast, diesen Leistungsdruck seit 11, 12 kennen, sondern dass die halt eben locker an die Sache rangehen und dann.
Ich hätte halt immer gedacht, dass es das braucht, um so ein Mindset zu entwickeln, um halt absoluter Topsportler zu werden, vielleicht.
Ja, aber ich muss das mal andersrum fragen. Wenn ich früher, keine Ahnung, mit 7, 8 Jahren Leichtathletik-Wettkampf gemacht habe, da war keiner, der mich da hingeprügelt hat. Also ich bin da schon.
Nein, darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Aber es geht ja darum, dass du gewinnen konntest.
Und das wird einfach, das wird erst später ermöglicht, dass man gewinnen kann, oder was?
Genau, einfach nur, dass das später quasi ermöglicht wird.
Und also das heißt bis 11 Jahre.
Ja, also. Bis 11 Jahre. Also aber dass man bis dahin einfach nur hingeht. So. Mhm.
Ja gut, müssen wir mal angucken, mich mit beschäftigen, aber ist auf jeden Fall interessant, ja.
Ich glaube, und das vielleicht abschließend, bevor wir zur nächsten Frage kommen, ich finde es dahingehend cool, als dass ich glaube, dass man intrinsisch leistungssportorientierten Menschen diese Motivation nicht nehmen kann, sondern dass die halt einfach dafür brennen, sich zu vergleichen. Aber ich glaube, dass du damit weniger Leute aus Sportarten vertreibst, die eigentlich nur Bock auf ein bisschen, halt ein bisschen sportlich aktiv sein.
Ja, aber wie muss man sich das dann so vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel Leichtathletik machst und dann ist dann halt so ein Sportfest. Gibt's dann da einfach trotzdem normale Altersgruppen und die springen dann halt so weit, wie sie können und es gibt dann hinterher keine Ehrung oder was?
Nö, kriegt dann jeder eine Medaille und geht nach Hause. Oder es ist jetzt zum Beispiel auch so im Fußball wurde dieses System ja auch umgestellt. Da hat Uli Hoeneß und Konsorten haben sich da auch irgendwie alle drüber aufgeregt. Ist jetzt mittlerweile so, dass im Fußball, ich weiß nicht, ob das Funinho heißt oder ob das was anderes ist, ich meine aber schon, da ist es dann so, dass dann alle Kinder haben die gleiche Spielzeit in diesen Jugendmannschaften. Also es ist nicht so, dass jetzt, weil einer übelst gut ist, dass er dann mehr spielt als die anderen, sondern dass man dann, weißt
dass
du?
Dass der Vater seinen eigenen, als Vatertrainer nicht sein Kind vorne in den Sturm stellt, damit es die meisten Tore schießt.
Ja, genau. Naja gut, also fand ich auf jeden Fall eine spannende Fragestellung, von uns allen drei in die gleiche Richtung beantwortet, aber gibt natürlich offensichtlich auch andere Lösungen, fand ich einfach sehr spannend. Tobi, hast du die nächste Frage am Start?
Gib mir eine Sekunde. Die nächste Frage, beziehungsweise ich kann auch zwei Fragen eigentlich zusammenfassen, und zwar eine Frage wäre von Ridolle. Welches Rad hat uns dieses Jahr im Profi-Peloton angezeigt? Also ich denke mal, er meint damit, was wir cool, interessant fanden.
Mhm.
Und von Dan vom See die Frage, als Konträr vielleicht, was ist die unattraktivste Cycling-Brand eurer Meinung nach?
Die unattraktivste Cycling-Brand?
Oh, okay.
Okay, wo wollen wir mit dem Fahrrad anfangen? Hast du direkt eins parat, Tobi?
Ich denke, am meisten Aufmerksamkeit wird natürlich das Colnago Y1RS.
Ja, oder das Faktor am Ende der Saison mit der gespreizten Gabel.
Ja, ich wäre jetzt auch gedanklich beim Faktor gewesen, ja.
Vom Rest?
Es wären halt so die Räder, die ich mal gerne ausprobieren würde. Weißt du, ob das anders ist als andere Fahrräder.
Aber ich muss sagen, das Faktor zum Beispiel, das gefällt mir optisch überhaupt nicht.
Nee, mir auch nicht. Aber das Y1RS gefällt mir jetzt auch nicht so richtig gut, aber das wäre bei mir wirklich so.
Man hat sich schon dran gewöhnt.
Ja, und man hat die Neugierde, okay, rollt die Karre wirklich so krass wie alle. Also eigentlich sagen ja gar nicht alle, dass das so krass rollen würde, aber wenn Pogacar halt einrennen und die UAE-Leute da ein Rennen am anderen gewinnen, dann wird schon jetzt nicht so langsam sein.
Ich finde es auch krass, dass sie jetzt wirklich alle durch die Bank weg auf das Rad gewechselt haben, egal ob es berghoch, bergrunter oder flach ist. Und dass das ja auch eigentlich vermeintlich krasse Fahrrad, wo Pogacar auf jeden Fall mit schnell gefahren ist, das V5RS, dass das jetzt komplett an das Devo-Team geschoben wird. Daran erkennst du dann immer, ob die Devo-Fahrer einen Einsatz in der World Tour haben, wenn da ein Fahrer dabei ist, der noch das V5RS fährt. Weil sonst fährt es einfach keiner mehr.
Ja, ist schon interessant. Auch aus Marketing-Sicht für die Firma. Aber gut, man will ja eigentlich schon immer, das ist ja auch eine Einzel.
Aber ja, da wäre es ausprobieren, One YRS auf jeden Fall. Fall.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt das Geld hätte und mir eins kaufen würde und es muss ein Colnago sein, dann würde ich Stand jetzt auf jeden Fall trotzdem zu dem V5 RS tendieren, weil es...
Also das wäre auch das Fahrrad, was dich am meisten abholt, grundsätzlich?
Ja, wahrscheinlich.
Okay. Max, hast du eine Antwort im Kopf? Du hast natürlich jetzt nicht, du das.
Nee, ich habe da jetzt...
Ja?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe da jetzt auch gar nichts... Also ich wäre auch bei den beiden Rädern dabei gewesen, dass die... Entschuldigung, dass die... für Aufmerksamkeit gesorgt haben und dass man sich die auch gerne anguckt und sich damit gerne beschäftigt.
Mhm.
Ansonsten habe ich noch so ein bisschen so ein random Beispiel von einem Holländer, den kennt ihr bestimmt auch, der heißt, glaube ich, Arne Peters oder so ähnlich.
Ja, ja, Morpheus, und ne?
Der hat so ein, genau, ein relativ radikales Rahmenkonzept gebaut mit sehr langem Steuerrohr, weil er sagt, vorne höher ist schneller, weil man dann mit den Schultern weiter runterkommt. Und das habe ich auf jeden Fall mit großem Interesse verfolgt, weil ich auch seinen Ansatz irgendwie total geil finde, so als Ein-Mann-Firma
ja,
ein Rad zu produzieren, ist auf jeden Fall alleine auch so, was Marketing, Vertrieb und so weiter angeht, so eine Low-Budget-Sache interessiert mich voll.
Besser mal sein PayPal hier in die Shownotes, der braucht Unterstützung.
Ja, ja, alle kann man ja mal auf Instagram auf jeden Fall mal, ja. Mal reinfolgen, ist echt spannend. Arne Peters, so, die Marke heißt Morpheus, unbezahlte Werbung, weil interessantes Projekt.
Ja, und er sagt halt auch, immer, das ist kein Rad, um bergauf zu fahren, sondern das ist halt einfach für flache Rennen. So, fertig aus.
Na, kommt alles auch aus den Niederlanden, der gute Mann.
Ja, alles andere interessiert ihn nicht.
Ja, ich kann mich ja nur anschließen. Also das Ding ist, ich bin ja jetzt eh nicht so, dass ich so unfassbar Material interessiert bin. Deswegen aus Neugierde würde ich mal die Fahrräder fahren wollen. Ansonsten denke ich mir so, ja gut, sind halt alles Top-Fahrräder. Das eine finde ich schöner als das andere, aber die werden schon alle schnell rollen. Da bin ich jetzt, ja, bekanntermaßen nicht so unfassbar schnell zu begeistern. Aber unsympathischste hat er gefragt, ne?
Unattraktivste.
Unattraktivste.
Ja.
Okay. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Weil da können wir uns jetzt in die Nesseln setzen, herrlich gut.
Zusammenarbeit bis. Die werden auf jeden Fall nicht mehr Sponsor vom Podcast dann.
Ja, also bei mir ist es halt nicht so eine hundertprozentige Cycling-Brand. Vielleicht immer direkt. Aber er will wirklich eine Radsportmarke haben, ne? Also es muss schon Radsport-only sein, so ein bisschen.
Ich finde es auch
super. Ja, so ein Fahrradproduzent, oder?
Nee, du kannst alles. Von Bekleidung bis Schuhe bis hin zu, keine Ahnung. Also ich glaube, es geht um alles, was am unattraktivsten, es muss ja gar nicht jetzt irgendwie am unsympathischsten sein, sondern einfach, was dich halt als Käufer, als Potenziellen halt überhaupt nicht anspricht. Also bei mir, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, sind das alle italienischen Traditionsfahrradmarken.
Haust jetzt aber viele in den Topf.
Ja, mache ich auch. Aber es ist bei mir wirklich so. Also ich habe gar kein Interesse daran, Pinarello oder ein Bianchi. Also Colnago habe ich von meinem Team.
Oh ja, Bianchi spricht mich auch gar nicht
an. Ja, also ich habe dieses Jahr von meinem Team aus ja das Colnago gefahren. Ey, war ein cooles Fahrrad und so, aber sah auch gut aus. Wäre auch durch die Präsenz von Pogacar auf jeden Fall das Rad, was ich von diesen italienischen Traditionsmarken als erstes fahren wollen würde. Aber ansonsten so ein Bianchi, ich finde, das Celeste sieht auch nicht so geil aus, um ehrlich zu sein, wie da, vor allem bei den neuen Fahrrädern nicht, bei den alten nicht, bei den alten schon. Aber so Pinarello oder sowas, habe ich jetzt nicht so ein krasses Interesse dran. Ist jetzt nicht so, dass ich das scheiße finde, aber ich meine jetzt, wenn ich persönlich mir was kaufen müsste, dann würde ich mir sowas halt niemals kaufen, weil das ist ja auch teuer.
Mhm. So, ja, ich glaube, da hat Tobi eine andere Meinung.
Tobi aber sieht alle potenziellen Kooperationsanfragen aus Italien gerade in der Tonne runtergespült. Aber da müssen wir jetzt durch. Auch mal ehrlich machen, Markus.
Also was ich als Marke immer wirklich unfassbar unsexy fand, waren die Merx-Räder. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt.
Oh ja, doch. Ja. Ja, das ist ein guter.
Also die haben mir wirklich so absolut, also die haben mir gar nichts gegeben, ne? Null.
Da war wohl auch ein sogenannter Kannibale im Design zuständig.
Aber da habe ich mich gefragt, wenn man so eine Ikone im Sport ist, ist doch dann eigentlich erstaunlich, dass man so eine nichtssagende Radmarke hat, oder?
Ja, ich meine, die sind auch, glaube ich, mittlerweile von diesem ganzen großen, ich weiß nicht, wie der Konzern, Firmenkonstrukt heißt, Belgium Cycling oder so, wo Ridley und so dazu gehört. Ich glaube, die gehören zu dem ganzen Universum. Ich meine aber, die haben ein neues Rad rausgebracht jetzt gerade. Das hat mich überrascht. Das war gar nicht mehr dieses Eddy Merckx Top Sport Flandern, wo man sich gedacht hat, wie kann man auf dem Ding überhaupt Fahrrad fahren? Eddy Merckx ist eine gute Sache. Ich überlege gerade krass so aus der World Tour, was mir gar nicht gefällt. Aber
ja, vielleicht auch so im Ausrüstungssegment irgendwas vielleicht.
Also was zum Beispiel performancemäßig wohl gut sein soll, aber was ja auch wirklich so null Vibe hat, sind halt die XDS-Räder von Astana.
Ja, die chinesischen Bikes, ne?
Ja. Genau, weil das kann ja sein, dass sie gut sind und so, aber das ist ja dann doch interessant, weil da merkt man ja dann auch, was man für ein Marketingopfer ist, weil
komplett
spricht einen halt nicht an, oder?
Nee, spricht mich auch nicht an. Weil ich finde, dass die Räder halt auch einfach nicht schön genug dafür, dass sie den Kostenfaktor für mich jetzt irgendwie.
Ja, so krass günstiger. Also eben. Cube ist immer noch günstiger, ne? Also das günstigere ja. World Tour-Fahrrad.
Ja, muss man auch mal dazu sagen. So unattraktiv. Was, während Tobi noch überlegt, ich gebe euch noch eine. Quadlock. Da, wo man sein Handy so auf den Vorbau eindrehen kann. Oh Gott, Alter. Also das ist für mich halt absolut unverständlich in Zeiten, wo halt die Tachos. Also ich bin halt so, ich fahre ja eh andauernd ohne Tacho. Deswegen denke ich mir so, okay, wenn du das schon haben willst, dann, klar, ich meine, es kann natürlich ein Kostenfaktor sein, weil so eine Halterung ist günstiger als ein Tacho. Aber sagen wir mal, es gibt ja auch Leute, die fahren mit beidem auf dem Fahrrad, so Chris Froome-mäßig. Haben die da so ein am besten noch ein Tablet drauf geschnallt und dann noch den riesigen Tacho. Dann denke ich mir so, ja, da besteht ja mein Cockpit nur noch aus Display. Wiegt ja 8 Kilo davor, dann kann ich gar nicht mehr lenken. Ja.
Ja, Victor Lafay hat mir immer erzählt, er hätte so einen Quadlock. Habe ich gesagt, warum hast du das? Und er hat gesagt, ja, wenn ich dann in den französischen Alpen irgendwo länger einen Anstieg hochfahre, mache ich mir mal ein Filmchen an.
Da kannst du auch quer hinbauen.
Ja, es geht bestimmt, wenn du das falsch montierst. Tobi, jetzt komm, mach mal hier deinen Schwiegersohn-Image. Spül das mal in der Tonne runter. Sag mal was Kontroverses. Darauf zielt die Frage zielt darauf ab, deine Laufbahn einzureißen.
Ja, ich finde, es gibt schon immer noch viele hässliche Helme.
Ja.
Und den Pock-Helm, den mit den großen Öffnungen und so, den kann ich mir nicht schön sehen. Also ich finde die Marke nicht scheiße oder so, aber den Pock-Helm, den würde ich, glaube ich, mir nie aufziehen.
Finde ich gut.
Okay.
Ja, das zählt auf jeden Fall. Ja, gut.
Salomonische Antwort.
Ja, ist echt eine sehr harmonische Antwort. Und zwar, nächste Frage. Hier schreibt jemand, und zwar der liebe Sascha. Er ist verheiratet, 41, und er ist seit den Mit-30ern vom Radsportvirus infiziert. Und er sieht es als seine Pflicht an, seinem Umfeld zu zeigen, dass man auch als Ü40-Papa eine coole Socke sein kann und noch ein bisschen Saft in der sogenannten Zitrone steckt. Nun zu meiner Frage. Welche Best Practices könnt ihr in Bezug auf lässige Moves, Outfits etc. empfehlen, um jung, alt, männlich und weiblich nachhaltig zu beeindrucken? Und da dachte ich mir, da seid ihr doch genau die richtigen Ansprechpartner, um da mal ein paar gute Tipps, die generationenübergreifend funktionieren, rauszuhauen.
Ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Also eher, das ist jetzt was Radsport-Assoziiertes. Also man performt dann da, weiß ich nicht, irgendwie in Netzunterhemd auf der Grillparty oder so.
Ja, also ich glaube, er möchte in der Ausübung seiner Sportart als cooler Typ wahrgenommen werden. Mhm. Vielleicht auf und abseits des Rades. Also er will, glaube ich, als Sportler gesehen werden, aber dabei trotzdem cool. Weißt du? Und da, ich hätte ja jetzt mal einen Tipp.
Ja, und was sucht er jetzt? Anziehsachen oder ja, aber ein ich Item glaube, die Frage oder, kann man oder eine Verhaltensweise?
Ja, ich glaube alles. Mhm. Alles. Ich habe auch direkt, das Erste ist, bei mir geht eher in Sachen Verhaltensweise. Ich glaube, am allercoolsten ist man, wenn man nicht die ganze Zeit ungefragt allen Leuten erzählt, wie geil man denn Fahrrad fährt. Also ich glaube wirklich, dass das
ja gut, aber mit dem Nicht-Tun kannst du ja nicht, also du musst
doch,
also das ja, gar nicht zu thematisieren.
Da kriegt der Sascha nämlich nicht so das Image, ey, der Sascha, hast du gesehen, was der mittlerweile für definierte Beine hat? Der fährt da immer so seine 5000 Kilometer im Jahr, aber der macht das irgendwie so komplett, ohne damit jetzt, also der macht das für sich, heißt es nämlich dann. Und weißt du, und wenn du was für sich machst, da hat der Deutsche grundsätzlich Respekt vor. Während du aber nach außen hin das transportieren willst, ne, da wird dann schnell auch mal der Neid aufkommen oder da wird sich lustig gemacht. Aber wenn Sascha einfach seine Kilometer abreißt und das relativ low-key kommuniziert, ich glaube, damit könnte er sich unsterblich machen in Familien- und Freundeskreisen.
Ja, im Sommer bei einer kurzen Hose, schön stabil definiertes Bein, könnte helfen. Mir ist jetzt materialmäßig und auch quasi, wenn man mal am Ende seiner Ausfahrt irgendwo ankommen, wo mehrere Leute aus der Familie und so da sind, dass man ein tadellos gepflegtes Fahrrad hat natürlich, einen Freilauf, der nicht zu aggressiv laut ist, aber der schon spürbar so klingt, dass es was Hochwertiges ist. Also jetzt nicht wie so ein normales Stadtfahrrad, sag ich jetzt mal, sondern er kommt quasi, man hört ihn schon so leicht klackern, vom Freilauf her, wie er dann ins Gartentörchen einbiegt. Und dann ist es, glaube ich, auch extrem wichtig, dass man eine gewisse Routine und Lässigkeit hat, wenn man losfährt und sich verabschiedet von der Familie oder auch ankommt, dass man das Spiel mit den Klickpedalen drauf hat. Weil da, finde ich, erkennt man direkt einen Anfänger, jemand, der das noch nicht so lange macht, wie vertraut der mit dem Klickpedalsystem ist. Und wenn du das so...
Ja, wenn du da so im Gartentürchen stehst und noch so dreimal reinhakelst, die noch einmal das Schienbein rammst, beim Rausgehen, dann bist du uncool.
Ja, also du musst extrem sicher sein, was einklicken, so ohne runter zu gucken, um dann irgendwie das Pedal zu finden, sondern das muss startfrei, eingeklickt, ciao, ich komme dann in 8 Stunden wieder, wenn ich Mallorca umrundet habe.
Ja, das finde ich sehr gut. Max, du würdest grundsätzlich so ein Umhängetuch für den Hals empfehlen, oder?
Ja, das, ja, oder ich würde sogar beim, Tobi, war jetzt bei deinem Fahrrad, war das der Genre Stadtrad oder war das Genre Sportrad?
Nee, schon ein sportliches Fahrrad, aber das, ihr wisst doch, wie so ein hochwertiges Fahrrad klingt, wo sich jemand
mit
beschäftigt,
total.
Wo der auch ein bisschen selber daran schraubt und wo man merkt, ey, das ist ein krasses Sportgerät, das ist jetzt hier nicht so ein, so ein Stadt.
Ja, okay, also da würde ich auf jeden Fall bei allem mitgehen, was ihr sagt. Und ich würde noch hinzufügen, auch Thema Stadtrad. Und zwar habe ich jetzt hier neulich am Radständer eins gesehen, das war komplett Silber, aber ganz edel. Also wirklich ein richtig schöner Titanrahmen, hochwertige Laufräder, alles ganz, also alle überall innen verlegte Züge, hinten eine gute Nabenschaltung von Shimano. Also es war alles hochwertig, ohne dass das so nach Protz oder kompliziert ausgesehen hat. Und das Rad hat mir richtig gut gefallen und ich würde auch sagen, dass jeder Laie erkennt, ui, das ist jetzt wohl ein edleres Fahrrad. Und wenn du mit dem Fahrrad zur Grillparty ankommst und dann noch wie so Radkurier über den Lenker absteigst, dann
ich musste gerade eben auch schon kurz zusammenzucken mit dem Freilauf und so. Ich glaube, da
überschätzt aggressiv.
Das Ding ist halt, ihr überschätzt. Also grundsätzlich findet erstmal niemand, der nichts mit Radsport zu tun hat, findet das cool, wenn du auf einmal mit so engen Klamotten auf die Grillparty gefahren bist. Und weißt du, alle haben schon 8 Bier getrunken und 6 Nackensteaks gefressen. Und du bist dann derjenige, der allen da den Spiegel vorhält. Das finden Deutsche erstmal grundsätzlich unsympathisch. So nach dem Motto, ey, wer ist das?
Aber du kannst Deutsche, also ich konnte, in meiner Familie konnte ich viele...
Ja, warum?
Beeindrucken?
Weil du jung bist.
Beeindrucken, weil ich dann nach der Radfahrt, obwohl ich so ein Hämpfling bin, nix auf der Arme, extrem viel essen konnte.
Das ist, oh ja, das ist gut.
Ah, ja, jetzt gehen wir in die Richtige.
Ja, das wäre vielleicht noch ein Tipp für Sascha, wenn er sich dann einfach nach der, also, weil erstmal würde ich sagen, grundsätzlich, vor allem aus so männerigen Kreisen, ist Radfahren jetzt, glaube ich, nicht so auf der Eins in Sachen Coolness. Aber wenn du dir dann halt irgendwie so 8 Nackensteaks auf den Teller lädst und die so wegziehst wie nix und trotzdem top dabei aussiehst, dann sagen die anderen dann vielleicht, boah, der Sascha, ey, der hat echt immer einen geilen Appetit und langt auch ordentlich zu, aber er ist trotzdem so definiert. Weißt du, vielleicht wäre das was.
Mann, er kann auch so geil fressen, ey.
Hast du gesehen, wie viel Rippchen der gegessen hat? Ey, boah. Das würde ich auch gern können. Ja, okay, machen wir noch eine Fragenrunde schon, oder?
Hast du noch ich würde sagen, eine letzte machen wir noch zum Abschluss.
Noch eine.
Und zwar, meine ist jetzt nicht so kompliziert. Die Frage ist, wie ist eure Policy bei der Auswahl von Cafés, was das Abstellen von Rädern angeht?
Verstehe ich nicht so richtig die Frage, erklär mal.
Ja, also man hält während der Radfahrt an. Kann eine Bäckerei sein, kann ein Café sein, kann im Zweifel auch ein Supermarkt sein oder ein Getränkemarkt. Wie regelt ihr das? Weil man hat ja grundsätzlich Schiss, dass das Rad weg ist, wenn man wieder rauskommt.
Mhm. Ja, okay.
Wurde euch schon mal ein Fahrrad geklaut? Hattet ihr schon mal dieses, da war mein Fahrrad, jetzt ist es weg?
Ja, mein allererstes Mountainbike wurde mir aus der Garage von meinen Eltern geklaut. Ich bin in die Garage, habe das Fahrrad gesucht und weil ich halt dumm bin, dachte ich halt, ich habe das irgendwo hingestellt und es war aber einfach weg.
Krass.
Ja, das war weg. Einer von den Nachbarn hat sich das schön in den Nagel gerissen. War ganz klar. Aber finde ich eine gute Frage mit dem, mit dem Abstellen. Wie verfährst du da? Weil ich bin da, glaube ich, ein sehr schlechtes. Also ich verhalte mich da richtig schlecht.
Ja.
Ja, aber du bist da halt auch ein bisschen gebiased, muss man ja auch klar sagen, weil viele Räder von denen, die du dann da so abstellst, die hast du dich selber gekauft.
Ja, aber das hat, glaube ich, damit nichts zu tun. Also das habe ich früher auch mit den...
Ja.
Nee.
Doch, nee. Doch, also ich, jetzt noch so fünf mal nein, doch. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn du selber ein Rad kaufst, dann tut dir das auch mehr weh, wenn du damit mal stürzt.
Ja, aber ich lasse ja auch mein Auto im Supermarkt offen stehen. Das ist einfach eine, das ist eine Mindset-Frage.
Ja, Junge, das ist so vollgekeimt, da will sowieso keiner reinsteigen.
Ja gut, das kann natürlich sein. Aber ich habe jetzt gerade am Wochenende ein Video rausgebracht. Ich habe einen Top-Tipp, wenn irgendwo so ein altes Schloss rumhängt und man hat selber keins dabei, dann kann man sich das so durch die Speichen fädeln, dass es so aussieht, als ob das Fahrrad angeschlossen ist.
Ja klar, das ist auch bei jedem Bäcker, den ich hier so in der Region kenne, da finde ich auch immer ein altes Schloss vor der Tür.
Ja, man muss auch mal Glück haben im Leben. Nee, aber jetzt mal eine ernst gemeinte Antwort von mir. Also ich meine, im Optimalfall ist es natürlich so, dass das, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das so ein moderner, aber guter Kettenbäcker ist, bei dem man vor allem im Winter dann so gut sitzen kann und es gibt eine gute Auswahl und die haben dann meistens so eine gute Glasfront und wenn man sein Fahrrad dann vor die Glasfront stellen kann, ja, ist halt optimal für einen Kaffeestopp, finde ich.
Ja, ich meine, der Bäcker, vor allem so Ketten, die haben auch auf jeden Fall immer Videoüberwachung. Das heißt, ich glaube, das wissen viele und das schreckt auch schon viele Gelegenheitsdiebe ab. Wenn man sich wirklich unwohl fühlt, kann man immer den Helm irgendwie so dazwischen machen dann, und mehrere Fahrräder zusammen, weil dann wird es schwerer wegzutragen. Aber ich habe auch noch nie das Café davon abhängig gemacht, wie gut ich jetzt mein Fahrrad einsehen kann oder nicht.
Weil ich finde, ist schon eher der Chai Latte, der dich anzieht, ne?
Ja, ja, oder der Cheesecake. Ich finde eh so.
Also ich muss schon sagen, ich habe zum Beispiel so einen spezifischen Getränkemarkt, der ist hier so im Odenwald sehr gut gelegen, um da Flasche aufzufüllen. Und ich gehe da immer nur an die Kühltheke vorne, weil mir der Gang nach hinten zu weit ist, wenn ich alleine trainieren fahre.
Ah, ja.
Also weil ich mir dann halt denke, so wenn jetzt jemand mein Rad holt, dann kann ich halt definitiv nicht auf Cleats hinterher sprinten.
Ja, das würde ich dem Sascha nicht empfehlen, weil das sieht extrem uncool aus, wenn du da auf Cleats versuchst, mal so einen schönen Sprint im Vorgarten anzuziehen. Ja, okay. Aber also dann haben wir ja offensichtlich, haben wir schon ein Auge drauf, aber es ist jetzt nicht so, dass wir das dahingehend so richtig planen.
Nee. Also ich würde nicht mal im Café anhalten, wo ich mein Rad nicht sehen kann.
Ja, aber meistens kann man das dann auch irgendwie mit reinnehmen. Also man findet doch fast immer eine Lösung.
Für mich ist auf jeden Fall Grundbedingung, dass man zumindest einen Teil vom Fahrrad noch sieht. Also wenn hinten das Hinterrad irgendwie gut sichtbar ist, dann reicht mir das. Und da betrüge ich mich natürlich selber, weil ich denke mir dann immer, ja gut, bis das einer geholt hat, da bin ich ja schon draußen und habe den richtig mal beiseite gezerrt. Aber in Wirklichkeit wäre das Rad natürlich dann trotzdem halt weg.
Ja.
Also wenn da einer, keine Ahnung, das hinten in, weiß nicht, in den Transporter reinschmeißt oder so, so schnell bin ich ja nicht draußen.
Ja, das stimmt.
Aber gibt einem halt trotzdem Sicherheit irgendwie.
Ja. Gut, Max, dann mach du mal nächste Frage noch.
Nee, das war doch meine, Tobi ist dran.
Ach, das war ja deine Frage, ja stimmt, ja komplett durcheinander mit der Reihenfolge hier.
Wir haben vom Christopher die Frage bekommen, vielleicht war die auch noch an mich gerichtet, ob wir schon mal darüber nachgedacht haben, Workshops zu veranstalten.
Workshops?
Ja. So richtig trainieren.
Also
mit Richard Weinsheimer, Erste-Hilfe-Kurs mit Max Walscheid und mit mir Kette wachsen oder so.
Boah, Mund-zu-Mund-Beatmung würde ich mit Max gerne mal ausprobieren. Entschuldigung.
Ja, also ich glaube in der Tat, die war in erster Linie an dich gerichtet, Tobi, weil die, glaube ich, auch auf den Mechaniker-Slide kam. Also hättest du Bock drauf? Würdest du mal so einen Mechaniker-Workshop anbieten?
Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist. Das macht mir eher Angst. Weil ich bin ja kein Zweiradmechaniker. Ich weiß nicht, ob man dann einfach mal so Workshops an. Also weißt du, ich bin ja auch kein...
Ja, Junge, ist doch scheißegal. Sagst halt einfach, hier, Tobias Knaup, bekannt aus Film und Fernsehen, macht jetzt hier Workshop.
Ja, wäre schon denkbar. Aber denke ich, willst du dann dafür Geld verlangen?
Ja, ja, klar. Hä, hast doch Expertise.
Ja, aber da muss ich sagen, deswegen würde ich zum Beispiel sowas einfach, oder deswegen mache ich sowas nicht so gerne, weil ich das irgendwie...
Ja gut, das ist ja eine andere Frage, aber ich finde halt schon, ich meine, der Tobi hat ja einfach, der hat ja klar Expertise, also kann man auch Geld für verlangen.
Ja, auf jeden Fall, wenn du
zum Surflehrer gehst, dann sagst du auch, der bringt mir Surfen bei.
Ja, also das fände ich auch völlig in Ordnung. wenn du sagst, ja, okay, wir machen das jetzt, dann und du da irgendwie 2 Tage alle Basics beibringst, dann kann man da auf jeden Fall Geld für verlangen. Aber mir, was bei mir so die Hemmschwelle wäre, das ist bei mir auch vor allem so die Hemmschwelle für so Community-Ausfahrten und sowas, weswegen wir das eigentlich auch noch nie gemacht haben. Ich finde es irgendwie immer so ein bisschen ein komisches Gefühl, zu sagen so, ja, ich bin jetzt hier der Richard Weinsheimer oder ich bin jetzt hier der Tobias Knaub oder der Max Walscheid. Ihr könnt mit mir Fahrrad fahren. Ich bin jetzt da. Und das ist irgendwie so ein Vibe, der, weiß ich nicht, es gefällt mir einfach nicht so. Weil dann bist du halt...
Kann ich nachvollziehen, weil, aber, also sorry, dass ich ja gerade ins Wort falle, aber das bezieht sich ja dann wahrscheinlich auch, weil man da so ein bisschen so seine Person verkauft. Aber wenn man jetzt seinen Skill verkauft, finde ich das überhaupt nicht schlimm.
Ja.
Weil gut, vielleicht werden die Leute jetzt zu Tobi ein bisschen mehr hingezogen, weil der eine Plattform hat. Aber grundsätzlich kommen sie ja zu ihm, weil er ihnen einen Skill beibringt. Und wenn du das machen würdest bei, keine Ahnung, Training oder was weiß ich was,
ja,
ich gehe nicht wirklich hin, aber, also Tanzkurs habe ich zum Beispiel belegt, ne, hat mir einer Tanzen beigebracht, konnte der halt, bin ich hingegangen.
Ja, das stimmt, also ich glaube aber, dass man sich dadurch so ein bisschen durch dieses Öffentlichkeitsding halt so ein bisschen kaputt gemacht hat, dass man nur noch wegen seines Skills bewertet wird.
Aber ich denke halt, ich habe ja bei GCN habe ich ja gefühlt jedes Video zum Fahrrad gemacht, das mir einfällt. Also
mehr kannst du auch nicht, sagst du.
Ja, also man kann sich ja das theoretisch, wenn man ein Problem hat, glaube ich, kommt man anhand nur der Videos, die ich hochgeladen habe oder produziert habe, kommt man ja schon relativ weit.
Ja, und ich kann euch auch mal sagen, also privat ist der Knaub auch ein Arschloch, ne? Also so viel Bock macht das jetzt auch nicht, mit dem da irgendwo rumzuschrauben.
Denk an deinen Praktikumsbericht, ne?
Ja. Richard, letzte Frage. Meine AirPods geben mir die Rückmeldung, dass die voll gequatscht sind.
Oh, ja, wir sind auch schon extrem lange hier dran. Ja, und zwar hat uns der Cedric eine Mail geschrieben. Und zwar sucht er irgendwie ein neues Fahrrad und er hat auch noch nie in seinem Leben ein Bike-Fitting gemacht und sein altes Rad passt ihm nicht so richtig, er hat irgendwie Schmerzen. Er sucht ein neues Fahrrad und er fragt, wie wir vorgehen würden. Erst Bike-Fitting, dann Rad oder umgekehrt. Und er stellt noch so ein paar Unterfragen. Also wo lohnt sich dann ein Invest, wo ist irgendwie Marketing-Blender, vor allem wenn man sich das Rad irgendwie selber zusammenbauen will oder sollte er doch lieber neu kaufen. Also es ist so ein bisschen so ein Fragenkonglomerat. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem Bike-Fitting, dann Rad oder umgekehrt an.
Aber er fährt schon Fahrrad.
Er hat ein Fahrrad. Deswegen würde ich auf jeden Fall das Bike-Fitting erst mit dem neuen Rad machen. Also das kann man
das
schon...
Das komplette, ja. Aber ich würde vielleicht versuchen, also so ein Status Quo mit dem alten Fahrrad und dann dem Bike-Fitter im Vorfeld zu sagen, ey, so sitze ich auf dem Fahrrad, das ist gerade sie, keine Ahnung, das geht ja vielleicht eine halbe Stunde, ich weiß es nicht.
Dass ja, aber man, und dass das man kostet dann aber richtig Kohle, Alter. 2 Bike-Fittings dann.
Ja, man muss das verhandeln, dass 2 halbe sind.
Ah,
also weißt du so,
ja, okay,
also
ja,
eine halbe Session dafür, um quasi Status Quo mit dem aktuellen Fahrrad aufzunehmen, herauszufinden, okay, wo sind krasse Probleme, warum funktioniert das aktuelle Fahrrad nicht? Mit den gewonnenen Erkenntnissen sich den Markt anzuschauen, zu sagen, ey, zu deinen langen Armen passt das Fahrrad mit dem Vorbau oder das, beziehungsweise vielleicht hat er ja auch schon eine Vorstellung, welche Marken es sein soll, dann grenzt das ja schon ein bisschen ein. Und dann kann er mit der Expertise und der Erfahrung vom Bikefitter, der ja auch weiß, keine Ahnung, Kendall, oh, das ist mega, mega der Hackmack, wenn du das Rad kaufst, da erstmal den ganzen Steuersatz oder bei dem neuen Faktor da auseinanderzubauen, sondern hol dir lieber das Rad, das passt zu deinen Anforderungen besser, da können wir auch leichter dann das Rad so anpassen, ohne dass du dann nochmal, weil du da einen anderen Vorbau brauchst, nochmal 8 Milliarden Euro investieren müssen. Vielleicht.
Ja, wenn man das rausgehandelt kriegt, wäre das auf jeden Fall die optimale Lösung. Wenn ich mich für eins von beiden entscheiden müsste, würde ich trotzdem sagen, das danach, weil ich glaube, dass man es mittlerweile mit diversen Online-Vermessungstools und sowas schon hinbekommt, sich plus minus ein Rad zu kaufen, was einem passt. Und dann muss man halt ein bisschen darauf achten, dass bei dem Rad, das man sich kauft, halt Einstellungsmöglichkeiten vorhanden sind. Weil es gibt natürlich mittlerweile auch Fahrräder, da musst du theoretisch 2 Bike-Fittings machen.
Ja, der Finter ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, wenn man so richtig den Markt anschaut. Klar, die ganzen krassen Schnäppchen, die sind jetzt nicht mehr in allen Größen verfügbar. Aber wenn man dann Anbauteile braucht oder irgendwas anderes, da sollte eine gute Verfügbarkeit gerade da sein und nicht dann wie sonst alles ausverkauft.
Würdet ihr Komplettrad oder Einzelteile kaufen? Und sich, also er traut sich technisch zu und er hat grundsätzlich auch Bock da drauf, aber er schwankt trotzdem, ob Neurad oder selbst zusammenbasteln und Komponenten kaufen und so.
Also ich meine, vom Finanziellen her ist Komplettrad halt auf jeden Fall das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja, wäre auch meine Antwort.
Also ich würde ein Komplettrad kaufen. Aber ich würde es übrigens auch so machen wie der Tobi. Ich finde, wenn du das alte Rad nimmst und dann davon die Maße, dann kommst du eigentlich sehr gut hin. Und dann ist halt die Frage, wie ambitioniert bist du wirklich? Weil ich würde mal, also jetzt aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass die allerwenigsten, die wirklich aktiv Fahrrad fahren, ein Bikefitting haben und trotzdem so ganz gut zurande kommen.
Ja, kommt natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Probleme er hat, ne? Ist halt so ein bisschen
ich meine, also es ist natürlich auf jeden Fall komplett zu empfehlen, haben wir schon oft drüber geredet, aber ich finde auch, wenn man seine Maße hat, dann kann man ja dann auch bei den entsprechenden Geometriedaten gucken, wenn jetzt das Oberrohr vom neuen Rad einen Zentimeter kürzer ist, brauchst du halt einen Zentimeter längeren Vorbau zum Kompensieren.
Ja, das stimmt. Das ist auch
keine Raketenwissenschaft.
Mhm. Ja. Wenn er auch den komplett Selbstaufbau macht und alle Teile einzeln bestellt, dann kann halt bei dem Erstgespräch auch schon mal so, ich sag jetzt mal banale Dinge wie, ey, welche Kurbellänge empfehle ich dir eigentlich für deinen Tritt? Dann hast du da nicht, dass du dich dann wieder das Bikefitting kriegst, vielleicht montiert er dann auch schon die passende Kurbel, aber am Ende vom Bikefitting, ihr kennt das, dann wird wieder alles auf normal, weil der gute Bikefitter verkaufen dir meistens kein Material, sondern die sagen dir einfach nur, ich empfehle dir das, daran will ich nichts, also weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Ja, wenn ihr das so sagt, würde ich dann auch sagen, ja, mach's lieber vorher. Also ganz ehrlich, Cedric, ich glaube, von uns kriegst du ja auch keine abschließende Antwort, was hat halt beides Vor- und Nachteile, ne? Ja. Das macht jetzt auf jeden Fall nicht besser. Aber ich fände es halt immer noch ein bisschen unbefriedigend, halt zu sagen, okay, ich gehe mit meinem alten Rad zum Bikefitting, lass mir das richtig geil einstellen und bestell mir dann davon
ausgehend. Nee, nicht einstellen, sondern einfach nur Status Quo. Einfach Status Quo.
Das wird kein Bikefitter machen. Die sind gebucht, die Leute. Ich glaube, das ist dann schon relativ schnell, relativ teuer auch. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Jungs, wir gehen unentschlossen aus dem Jahr raus.
Machen wir so.
Aber da kann man jetzt in der besinnlichen Weihnachtszeit, da kann man jetzt nochmal zu sich kommen, überlegen, wie man das mit dem Bikefitting macht.
Vielleicht einfach eins zu Weihnachten wünschen und dann noch eins zum Geburtstag. Dann kommt man da auf jeden Fall hin. Ja gut, dann war das die letzte Folge für dieses Jahr. War wieder herrlich gewesen, Jungens. Ich hoffe, ihr werdet reichlich beschenkt. Natürlich vor allem mit Glück und viel Liebe. Ich wünsche euch ein angenehmes Plätzchenkoma. Und dann hören wir uns hier ab dem 5. Januar, glaube ich, wieder. Nee, 6. 7. Januar. Dienstag bringen wir ja Folgen raus. Also 7. Januar.
Nee, 6. Januar.
6.
Ah, 6. Januar. Ja, Lirum Larum, guckt einfach bei meinen Spotify, iTunes oder sonst irgendwas. Irgendwann kommen die Lelex da wieder und quatschen über Radsport.
In dem Sinne.
Bis zum nächsten Jahr.
Frohe Weihnachten. Tschüss.
Tschüss. Ciao.